Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD, ich komme hier aus dem wunderschönen Ostfriesland und ich mache diesen ganzen Bums nicht alleine, sondern mitten von der Partie ist der liebe
Olli. Hallo, ich freue mich wieder, dass wir heute zusammen aufnehmen können. Und JD, ich habe ja sowieso immer ganz große Vorfreude, wenn wir uns zusammen zum Podcast treffen. Aber heute, ich glaube, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich glaube, ich bin so aufgeregt, dass ich heute Nacht gar nicht richtig schlafen konnte. Und ich glaube, ich muss auch zwischendrin ein paar Mal so einen Angstbach machen, um auf Toilette zu gehen. Denn die Gäste, die wir heute haben, sind Leute, die seit langer Zeit das Podcast-Geschehen in Deutschland mitprägen. Und ich glaube, ich bin ein kleiner Fanboy. Wie ist denn das bei dir?
Also es ist schön, dass du nur diese Nacht nicht schlafen konntest. Ich konnte die ganze Woche nicht schlafen. Und ich kann noch nicht welche sagen, welches Poster bei mir im Schlafzimmer hängen, aber dazu werden wir gleich kommen. Werden wir unsere Gäste gleich einleiten quasi. Bevor wir das aber tun, Olli, lass uns noch mal kurz über Mach mal Werbung sprechen, oder?
Oh ja, Mach mal Werbung. Wir sind total froh, dass ihr unsere Idee tragt. Und auch heute haben wir wieder drei neue Einspieler von drei Brettspiel-Herzensangelegenheiten, für die wir gerne Werbung machen werden. Und lasst euch überraschen, wir sind einmal in Rheinland-Pfalz unterwegs und wir sind einmal im Saarland unterwegs und wir sind einmal in Hessen unterwegs. Also überregionale Brettspieltreffs, die ihr nachher erfahren, erleben und kennenlernen dürft.
Genau, dann nochmal ein Aufruf an Norddeutschland. Es gibt auch Spieltreffs in Norddeutschland. Macht euch bitte laut. Auch gerne im mittleren Teil Deutschlands. Es darf nicht immer nur Süddeutschland sein. Norddeutschland hat auch irgendwelche schönen Spieltreffs. Macht euch gerne bemerkbar. Und schickt uns eure Sprachnachrichten. Entweder via Instagram oder WhatsApp oder per E-Mail. Wie auch immer.
JD, ich hatte die Gelegenheit, eine sehr nette Anfrage zu bekommen von Fabian von Better Late Than Never. Der hat sich quasi überlegt, wie er ein neues Format auf die Beine stellen könnte. Und ich hatte das Gefühl, er hat bei seiner Better Late Than Never Truppe nicht die richtigen Mitstreiterinnen und Mitstreiter gehabt. Und dann hat er unkompliziert angefragt. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ohne dass ich das mit dir abgesprochen habe, habe ich unseren Podcast nach außen ein bisschen bekannter gemacht. Für alle, die das hören wollen, ihr könnt das in der aktuellsten Folge von Better Late Than Never, dem Brettspiel-Podcast, in dem Format Was haben wir gespielt im Januar? Und da redet Fabian mit seinen Gästen eben über die Spiele, die in diesem Monat neu waren. Und am Schluss heben wir auch eins noch so ein bisschen hervor. Und das ist ganz launig geworden und das ist ganz hörenswert geworden. Und ich habe Fabian unabsichtlich ganz schön viel Probleme gemacht, denn an diesem Tag hat gar nichts mit meinem Mikro geklappt. Das haben wir jetzt erst hinterher festgestellt. Und Fabian hat wirklich alles gemacht und hat wahrscheinlich hier so nebenbei noch ein Studium der Tontechnik abgeschlossen. Aber auf jeden Fall hat er es einigermaßen hingekriegt. Und Fabian war so nett, mir so ein paar Einstellungen zu schicken, die ich dann für mein Mikro vornehmen kann. Und da bin ich mal ganz gespannt, ob das dann später einen Unterschied macht, ob es heute besser klingt als sonst.
Genau, Olli, wo findet man diesen Podcast denn und wie heißt der denn von Fabian?
Das ist die aktuelle Folge bei Better Late Than Never und hättest du zugehört, du Nase, ich hatte das gerade eben schon mal gesagt.
Ich habe zugehört, ich wollte nochmal der Wiederholungseffekt, das ist ein Pädagoge unter sich, sorry, das muss man auch mal hier.
Ja, dann sag ich es doch nochmal, die aktuelle Folge von Better Late Than Never, was haben wir gespielt im Januar?
Genau, vielen lieben Dank. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, ihr habt uns wunderbar unterstützt mit Mach mal Werbung und wir würden euch jetzt den allerersten Einspieler präsentieren von Dennis aus dem Großraum Mainz und ab dafür.
Hallo Olli, hallo JD. Mein Name ist Dennis, ich komme aus Mainz und ich habe keinen eigenen Brettspieltreff. Ich möchte mal ein bisschen Werbung machen für die hiesigen Brettspieltreffs und ein bisschen aus der Region und in der Form auch Danke sagen. Das ist zum einen der Brettspieltreff hier in Mainz-Bretzenheim, der jeden Mittwoch stattfindet. Das ist zum Weiteren der Brettspieltreff von der Nadine, der in Mainz-Ebersheim stattfindet, alle zwei Wochen organisiert. Und dazu gehört auch Wiesbaden spielt und Biebrich spielt vom guten Tillmann, auch zu finden auf Instagram als @biebrich spielt. Und um uns hier in Mainz und der Region noch besser zu vernetzen, gibt es neuerdings einen Discord-Server. Und ja, da möchte ich einfach mal sagen, wer hier aus der Region kommt, Mainz, Wiesbaden und Umgebung, und Lust hat, da zusammenzukommen, sich zu vernetzen und über die Brettspieltreffs hier mehr zu erfahren, der ist herzlich eingeladen, sich dort einzuloggen.
Eurem Wunsch kommen wir natürlich nach und wir werden euren Discord-Kanal verlinken. Das werdet ihr dann unten in den Shownotes sehen, zusammen mit auch allen weiteren Angaben. So, JD, mein Herz pumpt, es pocht. Ja.
Für das, was jetzt kommt, haben Olli und ich alle Mühen und Kosten gescheut. Und wir fangen einfach mal an, oder Olli?
Okay, bist du bereit? A cappella, angepackt.
Oh ja, 3, 2, 1.
Die Spielträumers mit Ingo und Daniel.
Ja, die Katze ist aus dem Sack, Leute. Die Poster, die bei mir im Schlafzimmer hängen und meine Freundin schon hängt, wer ist das eigentlich? Anna, das sind Ingo und Daniel von den Spielträumers oder des Spielträumers vielmehr. Aber wir können jetzt ganz viel erzählen und noch viel mehr Herzklopfen verbreiten. Stellt euch doch gerne einfach mal selber vor.
Ja, erstmal vielen Dank für den fulminanten Einstieg. Großartig. Ja, ich bin Daniel und mein Kompagnon ist der...
Der Ingo, hi.
Moin, schön, dass ihr da seid und dass ihr Zeit gefunden habt und uns eure Zeit schenkt, mit uns über Brettspiele zu sprechen, unter anderem.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich habe noch eine Nachfrage, dann ich muss wissen, wie viel Platz wir gleich machen müssen. Seid ihr zu zweit oder zu dritt da? Also habt ihr Glocki mit im Gepäck oder sind wir heute Glocki-freie Zone?
Ja, Glocki sitzt so auf ihrem Podest rechts von mir, aber gerade so in außerhalb der Reichweite. Also da die Feuer, die macht heute nichts. Also
ja, so keine ist Glocki immer auf dem Podest und immer unnahbar. Das ist so.
Ja, dann solltet ihr heute dann mal ganz ungehemmt alle Anglizismen rausballern, die schon immer so auf eurer Zunge sind. Glocki wird sich nicht melden. Und wir haben da auch nichts dagegen.
So gar nicht. Ich würde übrigens mir gerne mal ein Joint Venture zwischen The Spielträumers und Dungeons in Denglish wünschen. Das ist ein Podcast zu Dungeons and Dragons, die sich aber der Häufigkeit halber sehr viel mit englischen Begriffen auseinandersetzen. Es würde explodieren, eskalieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr Lieben, ihr seid der erste offizielle Level 2 Podcast. Wie ist es denn dazu gekommen? Also erstmal Gratulation von unserer Seite aus.
Danke, ja, danke.
Vielen Dank.
Ja, das kommt, wenn man die Gäste nicht so verscheucht, dass sie auch ein zweites Mal kommen. Moritz war ein zweites Mal da und hat uns dann für unsere rollenspielerischen Bemühungen in der ersten Episode, wo er bei uns zu Gast war, mit dem Stufenaufstieg belohnt.
Ja. Genau.
Genau, das ist die aktuelle Folge, die man hören kann, die auch super eingedeutscht wurde. Dungeon Crawler heißt nämlich auf Deutsch.
Kerkerkriecher, natürlich.
Ja,
logisch.
Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn.
Eben. So. Vielleicht ergibt es auch keinen Sinn.
Darüber können wir gleich noch mal sehr gerne diskutieren. Wir sind eurem Orakel-Hilferuf quasi aus Folge 73 gefolgt. Wir haben uns euer angenommen und hatten Tränen in den Augen, als ihr das gesagt habt. Und Olli und ich wussten gar nicht, wer euch jetzt erst ansprechen sollte. Ich habe dann...
Also ich habe mich nicht getraut.
Ja, wir sind auch sehr unnahbar und auf unserem Elfenbeinturm und so.
Also das ist irgendwoher schon... muss Glocki es hier haben, Daniel. Sind wir da ehrlich? Das ist kommt ja nicht von ungefähr. Es war ungefähr so, ruf du an, nein, mach du, nein, schreib du. Nein, naja, irgendwann haben wir uns ja dann ja Gott entschieden. Und euer Podcast hat ja schon eine sehr wilde Entwicklung hinter sich. Ich erinnere mich immer wieder gerne an die Hörspielsequenzen, die wirklich von der Dramaturgie und von der Qualität sehr hoch waren und bei den Fans ja auch unfassbar beliebt sind. Gibt's die irgendwann nochmal? Weil irgendwann hattet ihr gesagt, dass die erstmal pausieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, also es soll schon noch weitergehen. Das Problem ist einfach immer die Zeit. Kennt ihr ja sicherlich auch. Man möchte so viel machen, aber man schafft es alles nicht. Und gerade die Hörspiele, also besonders die Spielmacher, die kosten halt richtig Zeit. Gerade so das vorbereitende Schreiben und so weiter. Das ist halt alles sehr lang und ja, das schaffe ich momentan einfach nicht. Das ist der Grund. Und dann haben wir natürlich noch die Star Trek, die Crew-Hörspiele. Star Trek nicht natürlich, die Crew, meine ich.
Da muss ich natürlich ganz klar sagen, Lieutenant Commander J.D. Dex heute hier zu Gast.
Danke.
Schönes Detail, ich freue mich.
Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja auch verewigter Fan.
Okay.
Also ganz, ganz tüchtig. Star Trek immer im Herzen und so, schon seit meinem Mein jüngstes Kindheitstagen, oh Gott, das wird eine sehr emotionale Folge, wäre schon.
Ich muss weinen.
Ja.
Womit ich vorhin so ein bisschen kokettiert habe, also meine Ehrfurcht euch beiden gegenüber, das ist natürlich einfach nur die Anerkennung, dass ihr mit eurem Podcast des Spielträumers seit 2017 schon euer Konzept umsetzt und verwirklicht. Euer erster Podcast war ein Rückblick auf die Essen 2016 und seitdem seid ihr kontinuierlich und dauerhaft immer wieder mit euren Ideen online. Und ich glaube, das können tatsächlich nur wenige Podcasts von sich behaupten. Aber wenn man so euren Output, Glocki, jetzt so betrachtet, dann ist es dann tatsächlich über die letzten 2 Jahre etwas weniger geworden. Daniel, du hast schon gesagt, es kostet alles sehr viel Zeit. Das bedeutet, da hat sich auch bei euch etwas verändert.
Ja, also einmal mussten wir uns durch Corona, also ich gucke jetzt weiter als 2 Jahre zurück, ich würde sagen, das ist ein bisschen länger schon, dass es unregelmäßig geworden ist. Corona hat uns erstmal dazu gezwungen, nicht mehr live in einem Raum aufzunehmen, was wir bis dato immer gemacht hatten. Wir saßen immer vor einem Mikro, nachher saßen wir auch vor 2 Mikros. Und selbst wenn wir Gäste hatten, dann saßen die mit uns im Raum. Und wir haben sozusagen das, was wir jetzt hier als Videokonferenz machen, hatten wir live im Raum. Und dazu mussten wir jetzt uns erstmal, so, wir machen das vielleicht lange, aber technisch sind wir gar nicht so versiert. Also Daniel noch eher als ich, aber ich musste mir da eine Menge beibringen, zum Beispiel, wie jetzt Remote-Aufnehmen funktioniert. Ne? So Aufnahmen, wie ihr das jetzt macht, das war für uns in den ersten Jahren fremd. Das haben wir nie so gemacht, immer ein Live-Treffen. Ja, das Absprechen wurde ein bisschen schwieriger, weil wir uns eben nicht mehr so regelmäßig gesehen haben. Da kam bei mir noch eine längere Krankheit dazwischen. Die hat auch noch mal ganz schön Zeit und Kraft gefressen. Und dann sind wir irgendwann auch, dann kam Arbeit, also es war einfach wirklich viel los im anderen Leben halt, ne, außerhalb der Spielebubble.
Ja, genau. Und so Familienkram und so und das echte Leben, das stört halt immer.
Und trotzdem habt ihr eben schon im Vorgespräch angedeutet, dass ihr, nachdem ja euer Hilferuf nicht nur von uns gehört wurde, jetzt doch wieder ein paar Projekte geplant habt, oder?
Ja, wir haben den Moritz wieder zu Gast gehabt in der im Moment noch aktuellen Folge. Wir haben bereits die Folge aufgenommen, also die für Nummer 75. Da haben wir auch wieder einen Gast. Wir haben eine weitere Kooperation schon abgesprochen. Das ist so für April angedacht, wo da was aufgenommen werden soll. Und haben auch schon ein paar mehr Ideen, als wir das normalerweise in der letzten Zeit hatten, welche Folgen wir so als nächstes thematisch machen könnten. Ich mag aber mal behaupten, bis zum Ende des Jahres haben wir nicht durchgeplant. Da kommt dann immer noch was Spontanes zwischen. Also das heißt nicht, dass wir nichts machen, sondern ich würde mal sagen, von dem, was wir noch wissen, was wir an Folgen machen, kommen wir ungefähr bis Mitte des Jahres ein bisschen drüber. Und dann muss uns noch was einfallen.
Ja, also ist nicht so schlecht für uns eigentlich, ne?
Das ist, im Moment sind wir ziemlich im Soll. Einmal im Monat war tatsächlich unsere Frequenz von Anfang an. Da haben wir uns auch nie vorgenommen, häufiger, weil wir einfach von vornherein das so eingeschätzt haben, dass wir wöchentlich oder auch zweiwöchentlich nicht schaffen können.
Nee, weil wir ja auch gewisse Ansprüche haben. Auch die Nachbearbeitung ist einfach zu aufwendig, als dass wir das dann jede Woche machen wollen würden. Und das Treffen natürlich sowieso, das ist klar. Mhm. Für mich ist es übrigens jetzt schon die 3. Podcast-Aufnahme in 7 Tagen, weil wir am Wochenende jetzt gerade mit unserem Gast die aktuelle Folge aufgenommen haben. Die kommt jetzt irgendwann diese Woche. Ich weiß nicht genau, wann ihr jetzt veröffentlicht, aber vielleicht ist es auch erst nächste Woche. Vielleicht gibt es die dann schon längst.
Vielleicht ist sie auch schon veröffentlicht.
Schon veröffentlicht gewesen.
Ja, hättet ihr euer Orakel gefragt, dann wüsstet ihr das doch.
Ja, genau. Und ich war bei der Brettspielgalaxie noch gerade zu Gast, zusammen mit Jen. Und da haben wir über den Tag der Brettspielkritik gesprochen. Das war auch ein sehr schönes Gespräch.
Ihr selber sorgt ja auch dafür, dass es ein Brettspieltreff in eurer Umgebung gibt, das Weiterspielen. Und es wäre doch total blöde, wenn wir von außen uns Einspieler organisieren, aber ihr nicht die Gelegenheit hättet, für eure Herzens-Brettspiel-Situation jetzt ein klein wenig Werbung zu machen.
Ja, JD sagte ja gerade schon, auch in Norddeutschland gibt es Brettspieltreffs und da würde ich Osnabrück jetzt durchaus mal hinsortieren. Und vom 3. bis 5. Mai diesen Jahres findet bei uns das 5. Weiterspielen statt. Das ist konzipiert als Hörerinnen und Hörertreffen, aber letztendlich kann auch jeder vorbeikommen, der in der Gegend ist, Lust hat, Zeit hat, über 3 Tage. Wir fangen, ja gut, es sind 2,5.
Freitag, lustig,
da im Osnabrück was wegzuzocken. Genau,
genau.
Genau, wir werden da in der aktuellen Folge auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Der Anmeldelink wird bei uns im Discord, beziehungsweise nicht bei uns, sondern wir sind übers Beeple-Netzwerk, haben wir einen Discord-Kanal und dort werden wir den veröffentlichen. Wer teilnehmen möchte und dort nicht ist, möge uns bitte irgendwie anschreiben, podcast@spielträumer.de.
Spielträumer
mit AE. dann können wir euch auch den Anmeldelink so nochmal zuschicken. Also da stehen dann alle wichtigen Dinge soweit drin.
Ja, JD, Osnabrück ist für dich ein gutes Stück näher als für mich.
Absolut, da war ich letztens auch noch auf einem Konzert bei Doro.
Ach, okay. Im Park.
Im Park, genau.
Wo sonst? Ja.
Bevor wir so in unsere Kategorie außer Lameng kommen, habe ich noch eine Sache, mit der ich mir so die letzten Tage tatsächlich so Gedankenspiele vorangetrieben habe. Und zwar habt ihr ja eine Kategorie, die heißt der Klassiker des Monats. Und dort stellt ihr ein Spiel vor, das 10 Jahre oder älter ist. Und ihr macht diesen Klassiker-Charakter unter anderem erstmal an dem Erscheinungsjahr aus. Jetzt habe ich öfters in Instagram gelesen, dass Leute schreiben, oh, endlich mal ein Klassiker gespielt. Und dann schreiben sie zum Beispiel Castle of Tuscany aus dem Jahr 2021. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht wir uns mal gerade über unterhalten können über die Idee, was denn ein Brettspiel-Klassiker ist. Weil Castles of Tuscany finde ich weder von der Dauer, seitdem es existiert, noch
von der Qualität auch nicht.
Angemessen. Wie seht ihr das? Ja. Was ist für euch ein Klassiker? Nach welchen Kriterien sucht ihr aus?
Wir suchen eigentlich danach aus, worauf wir gerade Lust haben und vielleicht, wenn es zur Episode noch passt, also zu unserem Episodenthema. Ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung, wie lange man schon im Hobby ist. Wir sind ja schon alte Säcke und da ist dann halt 10 Jahre, ist eigentlich auch noch nix, ne? Also eigentlich müssten wir, wenn wir wirklich von richtigen Klassikern sprechen würden, müssten wir mindestens 20 Jahre zurückgehen. Wobei in 2000ern, Anfang 2000er, da war ja schon alles modern und so, ne? Also das ist ja eigentlich so richtig klassisch ist es halt noch nicht. Aber ja, für uns ist halt wichtig, dass wir ein gutes Spiel haben, was wir ausreichend gespielt haben, was wir auch schon länger kennen. Und ja, idealerweise passt es halt zum Thema der Folge.
Die Idee mit den 10 Jahren, das ist ja auch relativ willkürlich. Da haben wir einfach nur, mir ist es ähnlich aufgefallen wie dir, Olli, dass von Klassikern gesprochen wurde damals, als wir die Kategorie ins Leben gerufen haben, war mir aufgefallen, dass ganz viele Leute immer ein Terraforming Mars ins Bild schoben und sagten, ah, hier Klassiker. Da war das 2 Jahre alt oder so, ne? Da würde ich jetzt natürlich schon sagen, Terraforming Mars hat definitiv das Zeug zum Klassiker, ob es jetzt 10 Jahre alt ist oder nicht. Da habe ich mir einfach gedacht, nö, ich möchte eigentlich weiter zurückgehen und ich möchte auch vielleicht sogar ein kleines bisschen die Leute, die neu ins Spiel kommen, auch nochmal interessieren für Spiele, die schon länger da sind. Und nicht immer nur das, was gerade aktuell der heiße Scheiß ist und auf allen Kanälen vorgestellt wird. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und in der jetzt kommenden Folge, Daniel, da haben wir ja sogar einen echten Klassiker.
Oh ja, einen richtig alten Klassiker aus den 80ern.
Das ist richtig, der staubt und kracht im Gebälk. Also das ist wirklich alt.
So, das war alles außer Toplisten. Das war der Cliffhanger. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gut, okay. Also ich sehe es halt auch so, dass ein Spiel etwas bewegt haben muss. Na, also ich denke, es ist also ohne weitere Diskussion würde man sagen, Catan ist ein Klassiker, weil es die Idee, das Spieldesign revolutioniert hat. Ich denke auch, dass Terraforming Mars tatsächlich das Zeug zum Klassiker haben wird. Ingo, das sehe ich so wie du. Aber gib ihm noch mal ein paar Jahre. Also ich denke tatsächlich auch, dass es angedeutet, dass Klassiker heute fälschlicherweise benutzt wird für, ich bin noch nicht so lang in dieser Brettspielszene dabei, aber ich habe jetzt mal ein Spiel gespielt, das älter ist als ich quasi in dieser Szene. Und deswegen nenne ich es einen Klassiker. Und es steht vielleicht ein Autorennamen dran, in diesem Fall der Stefan Feld, der einfach auch eben viel für Brettspielentwicklung geleistet hat. Und deswegen nenne ich es Klassiker. Aber eigentlich denke ich auch, dass muss schon ein Spiel sein, wo Leute wirklich anfangen, mit dem Mund zu wässern, wenn sie den Namen hören, weil sie sagen, boah, ja, das war damals ein Erlebnis, dieses Spiel gespielt zu haben. Und auch heute würde ich es ohne Probleme noch rausnehmen. Und ich wüsste sogar noch den Großteil der Regeln, weil sich das so stark in das kollektive Bewusstsein eingebrannt hat. Dann wäre es für mich ein Klassiker. Interessanterweise hat dieselbe Person auch gesagt, er hat auch noch Galaxy Trucker gespielt. Und da würde ich durchaus sagen, dass das in so eine Klassiker-Kategorie zumindest mal für mich passen würde. Und ich sehe euch nicken.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch wichtig, heutzutage sieht man ja immer nur die neuen Spiele und will immer nur den neuesten heißen Scheiß spielen. Aber deswegen sind ja ganz viele alte Spiele nicht schlecht geworden plötzlich. Also man muss ja nicht unbedingt das Neueste kaufen. Man kann ja auch mal gucken, was es so an älteren Spielen gibt. Und die sind ja teilweise auch toll. Und wenn wir sagen, oder wenn wir die besprechen, dann sagen wir auch, was nicht toll dran ist und was sich alt anfühlt. Aber man kann ja trotzdem noch die alten Sachen spielen. Geht ja immer noch.
Und ich glaube auch, dass der Begriff Klassiker, Ingo, da bin ich ganz bei dir, ganz oft mit Hype auch verwechselt wird. Jetzt nicht synonym verwandt wird, aber auch zumindest auf dieser gleichen Welle, auf dieser emotionalen Welle auch einfach mitschwimmt.
So ein ja, Stück durchaus. Weit.
So, ne, wenn die sagen, oh, ich habe voll das geile Spiel gespielt und die Leute eben noch nicht so lange in der Szene drin sind, dass es eben auch, ja doch, vielleicht doch synonym verwandt wird, so ein Stück weit. Also, dass es dieses Potenzial zum Klassiker hat, aber noch kein Klassiker ist. So, ich glaube, das ist nochmal abschließend von mir.
Wie verfolgt ihr denn diese Tendenz, dass Stefan Feld seine alten Spiele so ein bisschen modernisiert und unter einem anderen Namen nochmal rausballert? Also ich habe jetzt gerade vor kurzem nochmal Bora Bora gespielt und war Bora Bora mit den Inseln und genau. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich käme gar nicht auf die Idee, jetzt Cusco spielen zu wollen, weil das Spiel an sich nochmal so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und für 1,5 Stunden also toll gefüllte Zeit war. Wie seht ihr das? Also habt ihr da schon die neuen Spiele gespielt, Hamburg und wie sie alle heißen aus dieser Cityline?
Ehrlich gesagt, nein. Auch mit dem Gedanken, dass ich die meisten Spiele schon kannte vorher. Ich bin neugierig auf Marrakesch geworden. Das muss ich zugeben. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Daniel hatte schon die Gelegenheit. Das Marrakesch, aber es ist ja auch neu. Es ist ja keine Neuauflage oder keine Überarbeitung. Bei Hamburg, als du es gerade gesagt hattest, ist ja das reimplementierte Brügge. Und da war ich leider sehr enttäuscht von der Grafik und war froh, dass ich Brügge bei mir zu Hause stehen hatte.
Ja, ja. Ich sehe das auch so. Die Grafik gefällt mir bei den ganzen Spielen irgendwie nicht. Und außerdem ist das halt der Kostenfaktor noch dabei. Die sind ja so ultra teuer und eigentlich auch schlecht zu kriegen. Man kriegt die, glaube ich, nur über Queen Games direkt oder auf der Messe oder sowas, ne? Mhm. Also, weiß ich, oder vielleicht bei Amazon inzwischen auch, das weiß ich nicht genau. Normalerweise haben die doch immer alles bei Amazon direkt verramscht wieder im nächsten Jahr. Wobei jetzt die Städtetitel vielleicht nicht. Vielleicht sind die ein bisschen stabiler. Wer weiß. Mhm. Aber nee, also das hat mich halt auch abgeturnt dabei.
Ich habe schon das Gefühl, dass diese Städtekollektion nicht irgendwann für 20 Euro im Ausverkauf bei Karstadt oder Kaufhof oder sowas auftauchen wird, wenn es überhaupt zu diesem Zeitpunkt noch gibt. Ja. Die haben ja auch momentan ganz große Existenzprobleme.
Aber bei Marrakesch sind sie auch so ein bisschen eingeknickt mit ihrer Essential Edition, die dann doch so ein bisschen günstiger ist. Ne? Also wer weiß, was dann passiert noch.
Das hab ich für mich dynamisch ausgesessen. Ne? Also ich hatte ja ganz am Anfang diese Deluxe-Edition gesehen und dachte mir, ich zahle doch nicht so viel Geld für so ein Spiel. Dann gab es ja die erste runtergebrochene Edition. Da dachte ich, das ist immer noch zu viel Geld, auch wenn ich Marrakesch mittlerweile mit Frederik gespielt hatte. Und dann habe ich auch irgendwann zu dieser Essential Edition gegriffen. Aber da muss ich schon sagen, das haben sie arg runtergebrochen von der Qualität. Also alles das, was so normalerweise kleine Holzsteinchen sind, haben sie da zum größten Teil so zum Kartonmarkern gemacht und sowas. Es ist tatsächlich nicht so schön wie die anderen Editionen, aber immer noch ein tolles Spiel. Und Ingo, ich würde es dir sehr ans Herz legen, mal eine Runde Marrakesch zu spielen, denn es ist ein tolles Stefan-Feld-Spiel.
Ich glaube auch, dass dir das gefällt, Ingo. Ich glaube es auch.
Ja, dann nutzen wir das doch gerade und kommen doch zu Außer la Meng, die Kategorie, in der wir mal so aus dem Nähkästchen plaudern, was wir in der letzten Zeit gespielt haben, was in Erinnerung geblieben ist, was uns positiv oder negativ in dem Gedächtnis stecken geblieben ist. Aber JD, du hast auch noch einen besonderen Wunsch für heute, oder?
Wenn du den Wunsch mit der Musik meinst.
Ja, Klar, es ist dein Wunsch.
Es ist mein Wunsch. Ja, mein Wunsch wäre, dass wir ein bisschen persönlicher, ein bisschen tiefgründiger werden, fast schon philosophisch. Nein, so schlimm wird es nicht werden. aber wir haben ja neben den Brettspielen auch noch ein anderes Leben. Wir haben gerade schon Familienleben, Arbeit. Man kann sich übrigens die ganze Freizeit mit Arbeit versauen, habe ich mal sagen lassen. Aber das ist ein anderes Thema, das soll heute nicht so zum Thema werden. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gehört, jetzt im letzten Podcast, einer von euch beiden hat eine Band und Ingo, du bist es nicht.
Nee, das ist der Daniel nämlich, das bin ich.
Ja, richtig, genau. Genau, magst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Also die Band heißt Peace Hill und wir sind seit, mag ich gar nicht sagen, seit 2004 sind wir, glaube ich, zusammen als Band. Wobei das einfach nur so als Männergruppe gestartet ist sozusagen. So, man trifft sich im Keller und macht Krach und schreit und so weiter. Ja, und das hat sich dann einfach weiterentwickelt. Und das ist jetzt tatsächlich unser erstes Album, was wir veröffentlicht haben, was jetzt gerade fertig ist. Das ist auch vor Corona, haben wir schon angefangen mit den Aufnahmen. Und naja, wie das halt so ist, ne? Ist also irgendwie alles, das richtige Leben kommt immer dazwischen. Und ja, wir sind halt, also mit zwei von den Jungs, wir sind zu viert, zwei von denen bin ich auch schon in die Schule gegangen und habe anno 93 Abi gemacht. Also, ne, wir kennen uns da schon lange und mit dem einen bin ich auch seit 1991 tatsächlich in der Band. Also wir, also meine ganze Musikgeschichte lang begleitet er mich. Und naja, wir sind halt total, total Freunde geworden oder gewesen immer schon. Und das ist einfach was Besonderes in der Band. Also es gibt keine Personaldiskussionen. Ne? Es gibt also nicht irgendwie, wir müssen mal den Schlagzeuger austauschen oder sowas. Die Frage stellt sich einfach gar nicht, weil wir einfach so Freunde sind. Und ja. Naja, und jetzt machen wir halt so ein bisschen. Haben wir das erste Album rausgebracht. Das ist so eine Mischung aus deutschem Rock, melodiösem Hardrock vielleicht. Ein bisschen Polka ist dabei und Flamenco-Gitarren und sowas. Also eine ganz, ganz wilde Mischung. Bildet einfach so ein bisschen das ab, was wir so im Laufe der Zeit zusammengeschrieben haben. Also manche Stücke von denen sind auch tatsächlich schon 15 Jahre alt oder sowas. Und manche sind auch erst ein Jahr alt oder also zu Beginn der Aufnahme ein Jahr alt gewesen.
Ja, wenn man sich die Texte so anhört, könnte man schnell sich an Marc-Uwe Kling erinnert fühlen. Also ich habe ein paar Songs angehört, dachte mir, oh ja, cool, das könnte auch von Marc-Uwe kommen.
Okay. Bei welchem jetzt gerade speziell?
Der Konjunktivist okay. Das war eins der, ja, das hätte auch definitiv von Marc-Uwe kommen können, weil es so auch so schön ironisch ist und so, ja.
Ja, also ist alles nicht so wahnsinnig ernst gemeint und wir sind ja auch keine Profis und obwohl sie es natürlich so anhört.
Ja.
Aber ja, also ist es halt ein Hobbyprojekt und ja, wir werden, glaube ich, das Geld von den CD-Aufnahmen oder von den Aufnahmen allgemein werden wir, glaube ich, nie wieder reinkriegen. Aber das ist halt für uns wichtig gewesen, mal was aufzunehmen einfach.
Ja, mir war es nur noch wichtig, darauf hinzuweisen und dass es ja auch ein Leben außerhalb der Brettspielwelt gibt.
Ja.
Schwer vorstellbar, ich weiß, aber manchmal müssen wir auch darüber reden, Leute. Das ist, befreit manchmal einfach.
Okay, Werbung, hört euch noch unser Album an, auf Spotify und auf Apple Music und überall gibt es das zu streamen. Es heißt Love, Peace and Rock'n'Roll und die Band heißt Peace Hill. Und jetzt höre ich auch auf damit.
Ingo, bist du auch Musiker oder hast du irgendwas neben der Brettspielbubble?
Also in meiner Vorstellung bin ich manchmal Musiker, ja, aber de facto nein. Aber Musik ist schon für mich ziemlich wichtig. Ich bin, als ich durch mein Leben durch, habe ich gerne Musik gehört und deswegen ist für mich Hitster im Moment so ein Hit. Ich liebe Hitster.
Und er ist gruselig gut darin, das ist echt Wahnsinn.
Ja, ich fand es auch ein bisschen gruselig, als ich Wake Me Up Before You Go, nee, was war das? Club Tropicana von Wham sofort erkannt habe, bevor überhaupt. Aber es ist für mich dann immer wie so eine kleine, also das Schöne daran ist, auch wenn ich das heute alles gar nicht mehr so gerne höre, dass die Musik mir dann einfach eine Zeitreise ermöglicht. Und insofern ist Musik für mich immer schon, gehört für mich immer schon fest dazu. Und wenn ich keine Podcasts höre über Brettspiele, dann höre ich meistens eben irgendwie Playlists meiner Lieblingsbands oder so. Und ansonsten als Hobby eher lauter so Sesselhocker-Hobbys mit Lesen und bin auch mal eine Weile gerne gewandert und da will ich langsam wieder so ein bisschen hin, ja.
Zum Thema Hits, da fühle ich mich immer wieder tatsächlich in so eine Zeitmaschine reingeworfen und die Lieder eröffnen mir Erinnerungen an meine Kindheit, die jetzt allerdings alle nicht nur ausschließlich gut waren. Mhm. Wenn zum Beispiel Mireille Mathieu läuft, dann sehe ich mich wieder in diesem total spießigen Wohnzimmer meiner Großeltern mütterlicherseits und denke mir, was habt ihr mir angetan mit dieser Musik? Warum habt ihr mich nicht gerettet? Warum habt ihr mich nicht irgendwie rausgelassen in den Garten zum Spielen? Sondern warum musste ich diesen Scheiß hören? Oder Conny Francis oder sowas, das sind ja dann doch wirklich so ein paar alte, mega üble deutsche Schlager und Betroffenheitskaraoke-Sachen dabei. Aber dann kommen eben die rockigen 60er und 70er und dann bin ich auch wieder in dieser Zeitmaschine. Aber dann fühle ich mich richtig gut und erstaunlich ist es, dass ich noch eine exakt präzise Erinnerung an Bands und an Veröffentlichungsjahre und die Titel und in der Regel auch noch viel größeren Quatsch darüber weiß. Aber wenn dann so ein Titel kommt aus dem Jahr 2017 oder sowas, mhm, da habe ich gar keine Ahnung. Ne? Das ist genau. Dann nur noch Radiomusik, dass ich morgens auf dem Weg zur Arbeit höre mit meiner Tochter im Auto und wir schalten so oft den Sender weiter, weil wir es nicht aushalten, wenn da so irgendetwas kommt. Aber Hitster ist für mich tatsächlich auch immer so eine emotionale Achterbahn, definitiv.
Für diese neueren Songs hat sich in verschiedenen Gruppen bei uns schon eingebürgert zu sagen, das lief doch letztens noch im Radio. Und dann grinsen mittlerweile alle schon und sagen, ja, irgendwas in den letzten 15 Jahren dann halt. Ne?
Ja, ist leider.
Ich hab zwei Anmerkungen, Olli. Ich habe noch Termine frei. Also wenn du darüber sprechen möchtest, gar kein Problem, Mario, online, kein Thema. Und Ingo, Gewissensfrage, magst du alle Hitster-Teile?
Ich habe Schlager ausprobiert und fand es ganz furchtbar. Okay. Also das, ich habe nichts dagegen, wenn mal ein Schlager eingestreut ist. Dann kriegt das so einen Effekt, wie Olli gerade sagte, ne? Mireille Mathieu, und man sieht gleich wieder die Puppe mit dem Darth Vader-Helm.
Ich werde nie wieder Darth Vader angucken.
Entschuldige. das ist okay, wenn da mal einer dazwischen kommt und ich verbinde das dann auch eben mit alten Zeiten und meinen Eltern, meinen Großeltern. Aber die Schlager-Edition, die war schon wirklich, wirklich hart.
Also man kann nicht ich würde auch sagen, über die Grenze. Das war nicht grenzwertig,
das war über die Grenze, genau.
Vollkommenes Verlassen der Komfortzone mit einem Speedboot
Ja. Ich glaube, so betrunken könnte ich gar nicht sein.
Dann kann ich aber nichts mehr hören. Also dann Delirium-Edition. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, kommen wir jetzt zum Spielen, Olli? Oder,
Ja, ich würde euch ganz gerne erzählen, dass ich am Wochenende in Homburg, das ist so die nächstgrößere Stadt hier von meinem Wohnort entfernt, auf dem Gedankenwelten-Con war, eine Spielveranstaltung eines Vereins, der sich eher so um das Spielen mit Tabletop und Rollenspiel kümmert, aber eben halt auch immer wieder die Brettspiele herauskramt. Und die mieten für ein Wochenende den großen Festsaal in der Stadt Homburg und laden ein. Und es ist ein offener Treff und dort sind ganz viele Spiele in der Spieleausleihe und es sind ganz viele Tische aufgestellt. Und wenn man unten reinkommt, dann haben sie sich etwas sehr Witziges einfallen lassen. Du zahlst nämlich entweder 3,50 Euro Eintritt oder du wirfst einen W6 und zahlst das, was du würfelst. Also allein das ist schon mal so ein ganz nettes Begrüßungsritual. Cool. Ja, und dann schlenderst du da eben mal hoch und dann ist es ganz unterschiedlich von Jahr zu Jahr, haben sie auch so ein bisschen Promotion von Verlegen. Also letztes Jahr war Lookout da und hat Spiele vorgestellt und hatte auch Spiele, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht waren, dabei. Dieses Jahr war ein Autorenkonglomerat aus der Pfalz vertreten, die ihre Prototypen mitgebracht haben. Und da habe ich ein Spiel kennengelernt, das momentan in der Spieleschmiede zu unterstützen ist. Das heißt Kabal. Und Kabal ist ein Spiel, das auf den ersten Blick ein sehr schlichtes Stichspiel ist mit 4 Farben. Du spielst aus, musst bekennen und so weiter. Aber wenn du einen Stich gemacht hast, darfst du auf ein 4x4 Raster Figuren einsetzen. Und du darfst die Figuren dort einsetzen, wo du eben eine Karte gestochen hast. Und dann versuchst du auf diesem Raster eben 3 Figuren in eine Reihe zu bringen, waagrecht oder senkrecht. Also es ist tatsächlich quasi das Spiel nach dem Stichspiel, das es so interessant macht. Der Autor war sichtlich aufgeregt, als er uns das Spiel erklärt hat, aber er hat uns ganz wirklich in 10 Minuten die Spielregeln erklärt, alle Ausnahmen erklärt, sodass wir dann in der Viererrunde ein richtig hartes Stechen und Fighten hatten. Denn das Stichspielen wird zu so einem taktischen Moment. Denn du spielst die Karten nicht nur aus, weil du sie halt gerade ausspielst, weil sie auf deiner Hand sind oder weil sie gerade am niedrigsten sind, sondern du spielst sie halt auch aus, weil du der anderen Person, die wahrscheinlich den Stich bekommen wird, eben eine Karte nicht gönnst. Denn du kannst auch von deinem Platz in diesem Raster nochmal verschoben werden. Damit sinken deine Chancen. Und Kabal ist ein Spiel, das so ein bisschen spröde am Anfang gewirkt hat, aber sich dann hinterher als richtig gutes taktisches Karteneinsatzspiel rausgestellt hat. Ja, und das ist so auf Gedankenwelten so mein Highlight gewesen. Und davon würde ich euch ganz gerne erzählen. Wie ist es bei euch? Was habt ihr so in der letzten Zeit mit Brettspielen erlebt, was euch in Erinnerung geblieben ist?
Also tatsächlich gespielt habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Sword and Sorcery. Das ist ein ziemlich komplexer, man könnte sagen komplizierter Dungeon-Crawler. Und wir haben uns in der letzten Folge schon drüber gestritten, ist es ein Crawler, wenn du gar nicht in den Dungeon gehst. Das ist eine relativ lange Kampagne. Wir haben den ersten Teil durch, Akt 2 haben wir jetzt fast durch. Und eigentlich will ich den möglichst schnell durchhaben, weil erstens, es ist so wie bei vielen, so geht es mir häufig auch übrigens bei PC-Spielen. Ich mag diese erste Phase, wo man so als kleiner Held irgendwie in die Welt gelassen wird und dann so merkt, jetzt werden die Sachen ein bisschen besser und es bleibt noch übersichtlich. Und so zum Schluss hast du dann irgendwie plötzlich so ganz viel Zeug und es wird ein bisschen unübersichtlich. Ich möchte das deswegen schnell beenden. Erstens, weil ich wirklich abschließen möchte, mal eine Kampagne abschließen. Das ist auch Legacy haben bei mir immer ganz schlechte Chancen. Und ich habe, du hattest gerade das Thema, Olli, so viel Geld ausgeben für ein Spiel. Das habe ich gemacht letztes Jahr, nämlich Agemonia habe ich mir vorbestellt. Das ist in so einer Gloomhaven-Angeberkiste kommt das, so ein Riesending von lauter Pelit. Und ist ein Fantasy-Rollenspiel mit einer Story, ganz viel Geschichte wohl eher. Also wenn man jetzt das mit Gloomhaven vergleicht, würde man bei Gloomhaven wahrscheinlich mehr Mechanik finden. Dafür ist die Story, soweit ich gekommen bin, eher dünn. Und Agemonia scheint da eher in die andere Richtung zu gehen. Die Mechanik ist nicht ganz so fett, dafür ist die Story ein bisschen dicker. Das hatte ich auf der Messe letztes Jahr gespielt und mehr oder weniger zufällig eigentlich angespielt. Ich wollte es mir eigentlich nur angucken. Und dann hatten die eine Spielrunde und da hatten sie 2 Plätze frei. Und einen davon habe ich dann eben bekommen. Und dann haben wir das Szenario da durchgezockt und hatten tierisch Spaß in der Runde. Und dann war es mir das tatsächlich wert, mit Shipping-Kost aus Finnland da doch eine Menge Geld auf den Tisch zu legen. Und da habe ich jetzt gerade richtig Lust, das anzufangen. Das geht mir fast mehr im Kopf rum, als das, was ich zuletzt wirklich gespielt habe.
Daniel, wie sieht's bei dir aus?
Ich mache mal weiter. Wir spielen gerade ziemlich viel Dorfromantik, das Duell. Alle kennen ja Dorfromantik, muss man auch gar nichts mehr zu sagen. Das ist ja einfach Top-Spiel und Spiel des Jahres 2023 zurecht geworden. Aber es ist halt ein kooperatives Spiel und manche Leute mögen das ja nicht oder die möchten sich lieber mit anderen messen. Also ich persönlich habe da nie Probleme mit dem Koop, weil meine Frau und ich da gut harmonieren. Aber wenn ihr schon mal gedacht habt, ich hätte den Fluss jetzt in die andere Richtung gelenkt, dann wäre das besser gewesen, dann ist das Duell vielleicht was für euch. Ansonsten soll ich sagen, es ist das exakt gleiche Spiel. Wir haben Auftragplättchen, die wir erfüllen müssen, also Wald 4 zum Beispiel. Das bedeutet, es muss einen Wald geben, der auf 4 angrenzenden Plättchen liegt und dann ist der Auftrag erfüllt. Oder weiß nicht, Eisenbahn 5 Schienen hintereinander, sowas. Also sehr entspanntes Bauen. Aber jetzt beim Duell geht es um die Wette. Das funktioniert so. Ich decke ein Plättchen auf von meinen verdeckten Plättchen. Mein Gegenüber nimmt dann das exakt gleiche Teil und baut das auch in ihre Landschaft ein. Kommen wir gleich zum ersten Problem. Das ist nämlich so, dass die Plättchen nicht irgendwie nummeriert sind, sondern du musst dann erstmal genauer hingucken, ob das jetzt wirklich das richtige Plättchen ist. Das nervt wie Sau, will ich mal sagen. Vor allem, weil bei mir die Häuser blaue Dächer haben und auf der anderen Seite haben die rote Dächer. Und das ist halt nicht so ganz einfach. Also ich meine, du musst halt gucken, geht der Fluss jetzt in die Richtung? Ja, okay. Kann es das Teil sein? Also ich hatte schon mal überlegt, ob ich es vielleicht mal selbst nummeriere oder so, weil es wirklich echt nervt. Das nervt wirklich.
Ja, hattet ihr auch schon so Situationen, wo dann jemand sagte, du, das Teil habe ich nicht? Oder ja, es hieß plötzlich, genau. Oh, ja, das habe ich dann schon eingebaut.
Ja,
und dann
das hast du da schon. ja, genau. Und das Tolle am normalen Dorfromantik war ja die Kampagne, dass man im Lauf der Partie neue Plättchen und Möglichkeiten zu Punkten freigeschaltet hat. Aber das fehlt ja total. Und deswegen hat jetzt das Duell auch nicht den Sog, den das Grundspiel hatte. Da kannst du auch zwei Module dazu nehmen, aber ganz ehrlich, so großartig ist das jetzt nicht und so neu. Besonders wenn du halt den großen Bruder schon durchgesuchtet hast. Ja, unterm Strich spielen wir das momentan immer mal wieder gerne, aber es hat jetzt nicht so diesen, wir spielen gleich noch eine Partie dahinter Faktor. Das ist ein bisschen schade. Ja, solide würde ich sagen, aber auch nicht mehr.
Ja, das sind ja auch die Kritiken, die man überall liest und hört, dass es eben das Rad nicht neu erfindet und für ein eigenständiges Spiel leider zu wenig ist und auch manchmal an vielen Stellen ja nicht funktioniert, aber nicht so funktioniert, wie man es sich gewünscht hätte. Man in Situation kommt, ja, okay. Was machen wir damit?
Ne? Ja, also das Material ist halt ärgerlich dabei, ne? Dass man eben falsche Teile einbauen kann. Das ist schon blöd, finde ich. Aber gut, da kommt man drum rum. Ich finde einfach, dass sich das Spiel nicht mehr entwickelt, ist einfach das Schade dran. So, ne? Dass man irgendwann nach ein paar Partien wirklich alles gesehen hat. Und dann geht es eben darum, wer am besten baut. Und letztendlich hat mir das kooperative Bauen mehr Spaß gemacht, weil ich halt immer überlegt habe, so mit meiner Frau zusammen, lass uns mal den Fluss lieber in die Richtung, weil sonst haben wir da nachher Schwierigkeiten. Und dann hat sie dann vielleicht wieder eine andere Idee gehabt und so. Und das fällt hier natürlich weg. Man kann natürlich auch mit zwei Gruppen spielen vielleicht. Habe ich natürlich noch nicht gemacht, aber könnte man. 2-2 oder sowas. Dann ist das vielleicht wieder ein bisschen hergestellt, das Gefühl. Aber ja, letztendlich gut, aber eben auch nicht mehr.
Da ist der große Bruder auch meiner Meinung nach einfach besser.
Ja. Die Kampagne war einfach Hammer.
Ja, das stimmt. Drumherum kommen ist ein gutes Stichwort für mein Spiel. Ich habe Pan Am gespielt. Da kommt man nämlich auch viel drumherum. Also quasi einmal um die ganze Welt. Hatte das Olli schon mal im Vorfeld irgendwann mal gesagt, dass das ein gutes Spiel für den Wirtschaftsunterricht wäre, wie große Konzerne kleine Konzerne fressen und das Ganze lässt sich schließlich, du hast zwar kurzfristig was davon, aber auf lange Sicht freut sich einfach der große Konzern. Und das spiegelt dieses Spiel so gut wider, also ne, mit dieser vierten Expansionsphase, wo du den Würfel würfeln musst die Strecken dann Pan Am quasi von Miami aus abfrisst. Du zwar dein Geld kriegst, aber ja, dann die Strecken nicht mehr genutzt werden dürfen. Was machen wir in Pan Am? Wir sind eine Fluglinie, irgendwann in den, ich glaube, 40er Jahren, 30er, 40er Jahren, ich müsste nochmal nachgucken. Auf jeden Fall relativ früh. Und wir verdienen unser Geld damit, indem wir Strecken, Flughäfen bauen und Strecken absolvieren mit unseren Flugzeugen. Man fängt erst mit so einer kleinen dreimotorigen Flugzeug an, dann gibt's die Clipper, da kommst du dann zwei Strecken weit. Dann gibt's die, jetzt helf mir mal, die dritte weiß ich gerade nicht, und zum Schluss gibt's den großen Jet, da kommt man eben über langen Strecken auch weit und kriegt auch dementsprechend mehr Geld. Dann gibt's noch so einen Aktienmechanismus, dann zum Schluss am Schluss jeder Runde hat man die Möglichkeit, Aktien zu kaufen und die steigen und die fallen, je nachdem, wie die Ereigniskarten fallen und liegen. Und letztlich, wer am Ende, ich glaube, die meisten Aktienpunkte hat, der gewinnt. Ne? Das ist das Ziel des Spiels, die meisten Aktien zu bekommen, nach 7 Runden insgesamt. Ja,
genau, eigentlich total unspektakulär für alles das, was du vorher machst. Es geht einfach nur darum, die größten Aktienmehrheit zu haben. Bam. Und die musst du dir mit deinem verdienten Geld kaufen. Und das ist auch so eine kitzlige Sache. Dann, wann investierst du das Geld in die Aktien, damit du am Schluss in der Wertung mitzureden hast? Oder wann behältst du das Geld, damit du eben in deiner Infrastruktur da so deine Flugstrecken besser ausbauen kannst? Ja, wir hatten ja auch im letzten Podcast mit den anonymen Ludo-Hooligan da schon drüber gesprochen. Und schön, dass du das jetzt auch dazu kamst, das Spiel zu spielen. Also hat sich bei mir auch wirklich als sehr positive Spielerfahrung festgesetzt im Kopf.
Ich finde das bei dem Spiel total spannend. Das gibt's ja schon Jahre. Also das ist ja schon fast ein Klassiker und jetzt kommt's aber das erste Mal auf Deutsch. Ja. Dass das aber wirklich auch gleich wieder Feuer fängt. Ne? Ich höre da auch wirklich eher Gutes von. Ich glaube, ich habe mal einen Bericht gehört, wo jemand nicht so begeistert war davon, aber ansonsten höre ich sehr positive Sachen davon. Und das macht mich auch tatsächlich richtig neugierig. Ich hatte das schon ganz aus dem Gedanken verloren, so, aber das, wie alt ist das? Habt ihr da eine?
Ich glaube, dass es aus dem Jahr 2021 ist. Das okay. So habe ich das abgespeichert. Also doch schon 3 Jahre und jetzt auf Deutsch erschienen. Und ja, also die Plastikflugzeuge, die du angedeutet hast, JD, die finde ich tatsächlich ein bisschen, also die finde ich ein bisschen schroh, um das saarländische Wort dann nochmal zu benutzen. Also so ein bisschen schroh zwischen hässlich und unattraktiv. Aber sie tun natürlich so ihr Ding. Hätte ich mir auch können was anderes vorstellen. Sieht halt dann doch so ein bisschen aus so wie 80er Jahre von Mattel mit so Kunststoff-Dingsies. Aber ja, tut dem Spiel nichts. Definitiv. Aber
das finde ich genau das Gegenteil. Also ich finde, das könnten auch so 40er Jahre Spielzeugflugzeuge sein. Von daher finde ich, es passt wieder, weil es eben so billig gemacht oder günstig gemacht ist oder aussieht, wie es aussieht. Und so können die Meinungen, also das kann da keine 2 Meinungen geben, Olli. Das, da machen wir uns nichts vor. Nee, aber genau, so können die Meinungen auseinandergehen.
Ich habe noch ein kleines Kartenspielchen, über das ich gern kurz berichten möchte. Und wenn wir gerade eben schon bei Hitler waren, dann singe ich es euch einfach mal vor, denn es hat einen musikalischen Namen. Und zwar ist es Quando, Quando, Quando. Ein kleines Kartenspiel von Candy Games. Und das Besondere bei diesem Spiel ist schon einmal, dass du 2 Kartenseiten hast. Also beide Kartenseiten sind bedruckt mit Werten zwischen 0 und 10. Und es ist ein Ablegespiel, bei dem du entweder eine Straße ablegen kannst, also du startest je nach Personenzahl mit 7 oder 8 Karten, du kannst eine Straße ablegen, eine Straße sind 3 aufeinanderfolgenden Zahlen, oder du kannst eine beliebige Anzahl der gleichen Karten ablegen. So leerst du dann so langsam deine Hand. Das Problem ist halt immer nur, wenn immer du abgespielt hast, musst du nochmal eine Karte eben nachziehen. So spielt man dann so rum, bis jemand klopft. Und klopfen heißt, meine Punkte sind so wenig, dass ich Lust habe, diese Runde zu gewinnen. Und ich deute durch das Klopfen an, dass ich eben halt die wenigsten Punkte habe. Die anderen dürfen dann noch einmal spielen. Soweit wäre das gar kein besonders spektakuläres Spiel, hätte das Spiel nicht eine besondere Regel. Denn wenn jemand 3 gleiche Karten auf den Tisch legt, dann bekommst du eine kleine Strafe. Denn entweder musst du, wenn du eine 0 auf der Hand hast, diese 0 rumdrehen. Und da du ja die wenigsten Punkte haben möchtest, bist du dann schon richtig gearscht. Denn auf der Rückseite steht dann eine Zahl von mindestens mal zwischen 1 und 10. Wenn du Pech hast, so wie ich, dann steht dann die 10. Und deine Punkte werden plötzlich schlagartig viel mehr. Oder wenn du eben keine 0 hast, musst du noch eine Karte nachziehen. Deine Kartenhand wird wieder größer. Das klingt alles tatsächlich sehr unspektakulär, ist aber ein verdammt raffiniertes Kartenspiel, das dich fesselt, denn du fängst an auch zu überlegen, naja, was ziehe ich denn danach? Beim Nachziehen kannst du übrigens auch überlegen, nehme ich die Kartenseite, die da schon liegt und ich kenne sie, oder gehe ich das Risiko ein, drehe sie um und habe dann vielleicht Glück oder eben auch Pech. Ja, und da bist du andauernd in so einem dynamischen Taktieren und überlegen, was spiele ich aus, was ziehe ich nach, wie kriege ich das hin? Und für ganz außergewöhnliche Situationen könnte das Spiel auch damit enden, wenn jemand zum Beispiel nur noch Nullen auf der Hand hat. Habe ich tatsächlich in all den Partien erst einmal erlebt. Ja, ansonsten wird halt gespielt, es wird geklopft, die wenigsten Punkte werden zurechtgelegt, wird aufgeschrieben, wer die wenigsten Punkte hat, bekommt 0 gut geschrieben. Das heißt, du wirst dafür sogar noch belohnt, dass du richtig wenige Punkte hast. Die anderen schreiben das auf. Wer 50 Punkte hat, verliert, dann ist das Spiel vorbei. Geht relativ flott, aber macht mir richtig viel Spaß, oder ich es an dieser Stelle ganz gerne nochmal erwähnt haben möchte. Quando von Candy Games.
Nicht zu verwechseln mit Quango aus dem Quango Verlag. Sorry, der konnte ich nicht liegen lassen. Habt ihr noch irgendwas, worüber ihr sprechen wollt, wo ihr sagt, boah, das hat ein spielerisch die Woche gereizt oder darauf freuen wir uns gerade sehr?
Ich würde mal eben kurz noch mal beim Candy Verlag bleiben. Ich habe nämlich Kuka König gespielt, ein paar Mal jetzt. Kennt ihr das? Habt ihr das schon besprochen?
Ja. König! Ja, ganz genau. Das Spiel, bei dem man sich in einer kleinen Handbewegung alle Finger verknotet.
Dann machst du was falsch wahrscheinlich. Ja. Also das funktioniert nämlich so, du hast bestimmte Stapel von 3 Karten auf dem Tisch, also bei 4 Spielenden sind es 8 Stapel und wir wollen bestimmte Sets sammeln, Kühe, Schafe, Hühner oder zum Beispiel den Bauern und die Bäuerin, idealerweise noch das Haus dazu, und die geben dann, je nachdem wie viel man an Gleiche hat, immer mehr Punkte. Und der Spielablauf funktioniert so, wir sagen alle gleichzeitig Kuh, König und zeigen dann mit unseren Fingern an, welchen Stapel wir nehmen wollen. Und den darfst du dann halt auch nehmen, den Stapel, und dann eben die Karten sammeln und ausspielen. Aber wenn 2 den gleichen Stapel gewählt haben, kommt eine Karte aus dem Stapel weg und die Leute, die das Gleiche wollten, dürfen dann nochmal oder müssen dann nochmal wählen, wieder mit Kuh, König. Und das geht dann so lange, bis wird 2-mal gewertet, einmal in der Mitte, einmal am Ende, und dann wird noch geguckt, wer die meisten Kirchen hat, wer die meisten Ritter hat und so weiter. Und dann hat jemand außer mir gewonnen.
Ich habe gerade angedeutet, dass ich mir wirklich die Finger verknote, denn du musst mit zwei Fäusten musst du deine angeben, welchen Stapel du haben möchtest. Und wenn du zum Beispiel den Stapel 8 haben möchtest, dann brauchst du ja vollen Einsatz von mindestens mal 4 Finger auf der einen Seite und 4 Finger auf der anderen Seite. Und in diesem Schütteln und Überlegen und Kuka-König sagen, kann es durchaus schon mal sein, dass ich dann 6 oder 7 sage, aber nicht 8 und dann was ganz anderes nehmen muss. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Ich-Problem, das meiner Familie sehr amüsiert, wenn wir das spielen. Es gibt Leute, die finden Kuka-König zu sagen ziemlich doof. Warum? Wir haben uns die italienische Variante rausgesucht und wir sagen Ri, Ra, Re. Das klingt dann noch besser.
Schön.
Und,
ist aber tatsächlich, mit rollendem R hätte meine Frau zum Beispiel Probleme. Das wäre schwierig dann.
Ja, dann bleibt sie dann vielleicht auch bei Kuka-König. Aber auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. So Karten sammeln, Punkte werten und über zwei Runden ganz viele Punkte anhäufen. Also auch bei uns ein Spiel, das sehr gerne gespielt wird.
Ja, und es bietet ja auch die Möglichkeit, gemein zu spielen. Also zum Beispiel weiß ich ganz genau, JD braucht Stapel 4 wegen des, weiß nicht, Bauernhauses. Und dann wähle ich aus purer Boshaftigkeit eben genau den Stapel, obwohl ich den gar nicht haben will, einfach um ihm eine Karte aus dem Stapel rauszumopsen. Hihi. Oder weiß nicht, der Stapel ist viel zu gut, den kann ich Ingo jetzt nicht gönnen. Oder weiß nicht, Schweine sammelt Olli schon, dann fange ich gar nicht erst mit den Schweinen an. Also Interaktion ist halt sehr viel dabei, wenn man so ein bisschen aufpasst, was die anderen suchen oder sammeln. Das ist schon cool. Und es ist halt geil, Kuka-König oder Rirarei zu rufen. Sorgt dann für laute Runden, wo dann andere Leute gucken und genervt sind. Das ist immer schön. Genau wie bei Kabanga damals auch.
Ja, genau. Kabanga. Bam, und die Karte wird reingepfeffert.
Genau. Und dann noch eine. Und dann noch eine. Und dann noch eine.
Wir haben jetzt unterwegs so ein bisschen JD verloren. Der ist wahrscheinlich gerade irgendwas mit den Kindern klären. Ihr Lieben, lasst uns doch schon mal rausfinden, mit welchem Thema wir heute starten. Die anonymen Ludoholiker haben euch 3 dagelassen und eins davon habt ihr euch ausgesucht. Welches wird es sein?
Ja, gemäß dem Thema Klassiker, das haben wir ja eigentlich ganz schön eingeleitet. Ja gut, richtig Klassiker ist es nicht, aber es passt so ein bisschen dazu. Spiele, über die eigentlich zu wenig gesprochen wird.
Genau, die Hidden Gems.
Die Hidden Gems, genau. Genau. Wir sind schon sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ich habe eines meiner Lieblingsspiele mitgebracht, was ein Hidden Gem ist. Darüber werden wir nachher mehr erfahren. Aber bevor es jetzt losgeht, müssen wir natürlich gleich erst nochmal festlegen, wer beginnt. Das machen wir wie immer mit unseren beliebten Karten. Und wir haben noch einen kleinen Einspieler. Und der kommt hier aus dem Nordwesten des Saarlandes, aus einer kleinen Gemeinde namens Beckingen. Und dort gibt es jetzt eben seit diesem Monat einen Brettspieltreff von der lieben Tanja. Und Tanja, ich sage das jetzt einfach mal, das wird ja niemand hören, ne? Aber du warst zu feige, selber zu sprechen, hast deine Tochter vorgeschickt. Und deswegen hört ihr die Information zum Brettspieltreff in Beckingen von der Tochter von Tanja.
Hey Leute, hier ist Anni vom Spieltreff in Beckingen. Hast du Lust, etwas Neues zu probieren und dabei viele Bekanntschaften zu machen? Dann komm doch einfach mal vorbei und mach mit bei unserem Spieltreff im Foyer der Deutschherrenhalle in Beckingen. 2x im Monat öffnen wir unsere Türen für alle, die Interesse an Brettspielen haben. Bei uns ist wirklich für jeden etwas dabei. Egal, ob du auf Partyspiele stehst oder dich lieber in Expertenspielen versuchst, ob du einfache Würfelspiele bevorzugst oder gerne mal dein Können bei Kennerspielen unter Beweis stellst. Und natürlich sind auch schnelle Kartenspiele genauso willkommen wie gemütliche Familienspiele. Egal, ob du bereits ein Brettspielprofi bist oder einfach nur neugierig darauf, was wir so spielen. Bei uns sind neue Gesichter immer herzlich willkommen. Wir haben schon jede Menge Spiele vor Ort, aber natürlich kannst du deine eigenen Schätze auch gerne mitbringen. Unser nächstes Treffen findet am Dienstag, den 26.03. ab 18 Uhr statt. Mehr Infos gibt's auf Instagram und Facebook unter Brettspielfoyer. Also, schnapp dir deine Freunde und komm vorbei. Sei dabei und lass uns eine Partie zusammen spielen.
Hidden Gems sind es heute und lass uns doch mal feststellen, wer als erstes sein oder seine Spiele vorstellen wird. Und da wir alle mittlerweile doch schon in einem fortgeschrittenen Alter sind, fängt heute die Person an, die als nächstes einen runden Geburtstag feiern wird.
Das bin ich.
In Monaten ausgedrückt. Also, wie sieht's aus? Wann werdet ihr voll oder halb voll?
In 3 Wochen.
Verrätst du uns auch noch, wie alt du wirst, Daniel?
Ja, 50.
Die 5?
Ja, ja.
Wow, okay.
Wow, danke. Okay, jetzt war schön mit euch. Tschüss.
Ein Klick. Ja, ein Raunen.
Daniel, ich habe es schon hinter mir. Es geht auch weiter mit 50. Vielleicht nicht mehr so unbeschwert, vielleicht nicht mehr so lang und so leicht, aber es geht noch weiter. Dann, Daniel, du hast dir zwei Spieler ausgesucht, die du heute vorstellen wirst. Was ist dein erster Hidden Gem? Ein Spiel, das zu Unrecht so wenig in der Öffentlichkeit steht.
Ja, das erste Spiel, was ich vorstellen möchte, heißt Castle Panic und ist von 2009 von Justin DeWitt bei Fireside Games erschienen. Es gab auch mal eine deutsche Ausgabe von Pegasus, aber die war wahrscheinlich ganz glücklos und ist ziemlich schnell wieder verschwunden, bevor die erste Erweiterung gekommen ist, die meiner Meinung nach essentiell ist. Aber gut, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ist für 1 bis 6 Spielende, 3 würde ich sagen am besten, dauert eine Stunde ungefähr, vielleicht 1,5 Stunden oder sowas. Die Älteren unter uns dürften sich noch an diese Tower-Defense-Spiele erinnern, die so vor, ich weiß nicht, 14, 15 Jahren auf den Handys aktuell waren, so Plants vs. Zombies, Kingdom Rush und sowas, die Richtung. Und das ist jetzt eine Brettspielvariante davon. Der Spielplan ist so in 6 Quadranten aufgeteilt, also ein rundes Spielfeld, 6 Quadranten und 2 sind jeweils in einer Farbe, das ist nachher noch wichtig. Und in der Mitte von diesem ganzen Spielplan stehen 6 Türme in der Mitte. Wenn die weg sind, haben wir verloren. Und es gibt noch drumherum 6 Stadtmauern. Und von außen kommen dann die Monster auf die Burg zugestürmt. Und zwar Orks, Goblins, Trolle, was man so normal hat. Aber auch so ein paar diverse Spezialgegner mit entsprechenden Regeln, die da richtig nervig werden können. Die Gegner sind jeweils auf so dreieckigen Plättchen gemacht, dargestellt, damit man den aktuellen Lebenspunktestand anzeigen kann. Das ist ganz cool, weil man dadurch nicht irgendwie noch weitere Token braucht. Und die Monster starten außen so im Wald und gehen dann so weitere Ringe nach vorne. Die sind dann markiert oder benannt als Bogenschütze, Ritter und Schwertkämpfer. Und danach würden sie dann die Mauern treffen. Und wir können jetzt Karten ausspielen, um den Monstern Schaden zuzufügen. Zum Beispiel blauer Bogenschütze. Und dann habe ich dann in einem von diesen blauen Quadranten in dem Bogenschützenfeld, da füge ich dann einen Schaden zu. Oder grüner Ritter oder sowas in der Richtung. Und weil das ja mit den eigenen Handkarten nicht immer funktionieren würde, wie man sich ja vorstellen kann, dann kann man am Anfang der Runde eine Karte mit den Mitspielenden tauschen, aber nur eine. Und das ist natürlich ein taktisches Moment, weil ich dann überlege, Ingo kann jetzt im nächsten Zug meinen roten Schwertkämpfer benutzen oder Heide sitzt 2 von mir entfernt, die braucht dann unbedingt die Schwertkämpferkarte, weil dann bis dahin sind die 2 weitergegangen, weil am Ende der Runde gehen alle Monster immer einen Schritt weiter und du willst halt möglichst alle Monster umbringen, weil sonst machen die halt die Mauern kaputt und wenn sie dann durch die Mauern durchgebrochen sind, machen sie die Türme kaputt und dann haben wir nachher verloren. Das wollen wir ja nicht. Ja, und dann gibt's jede Runde immer noch 2 neue Monster. Also du musst eigentlich auch schon kontinuierlich 2 Monster wieder um die Ecke bringen. Ansonsten wird's halt zu viel. Und das machst du halt so lange, bis dann der Sack leer ist, in dem die Monster sind, oder bis dann die Burg fällt. Bei Kontakt mit der Mauer, wenn so ein Monster dagegen nimmt das Monster zwar Schaden, aber auch die Mauer und zosch ist sie weg. Und dann geht's danach noch weiter und dann kann es vielleicht noch die Türme zerstören und solche gemeinen Sachen machen. Und du spürst so die Verzweiflung gegen die Übermacht, weil das halt immer mehr Monster werden und man kriegt die alle gar nicht weg. Und dann gibt's noch fiese Extra-Monster, so Heiler zum Beispiel, die bringen dann, die heilen dann die beschädigten Monster. Oder es gibt welche, die bringen noch so kleine Imps mit, die davon überall kommen, die zwar nur einen Lebenspunkt haben, aber sind ja überall die Säcke. Oder Felsbrocken, die einfach so durchrollen, alles kaputt machen oder so extra Aktivierung, dann passt die Planung nicht mehr. Da gibt's echt coole Effekte und man beißt manchmal die Tischplatte, weil es halt gerade so schwierig wird. Und vorher war es schon schlimm und jetzt wird's noch schlimmer. Es gab noch eine Erweiterung, die gab es nur auf Englisch, Wizard's Tower. Und ja, die ist meiner Meinung nach essentiell. Die bringt zusätzliche Magiekarten noch ins Spiel, die dann interessante Effekte auslösen. Da kann man Monster bewegen zum Beispiel. Mauern können dann auch brennen. Oder es gibt so ein paar Riesenmonster, die auch sich noch anders bewegen, die immer im Wald bleiben und so weiter. Das ist auch sehr nervig. Und das vorher, würde ich sagen, ist das so ein Familienspiel plus. oder so. Und mit Wizards Tower wird es Kennerspielniveau und ist deutlich interessanter damit. Also das ist echt ein Top-Titel. Ja, bei Pegasus auch mal gelaufen, war kein Erfolg offensichtlich, weil es war, wie gesagt, ganz schnell wieder weg. Kennt ihr das?
Ich kenn's, ja. Ich habe es auch einmal gespielt, habe es auch als Bock schwer in Erinnerung, aber es war auch, als es rausgekommen ist. Und dann soll es irgendwann noch mal eine Star Trek-Variante davon geben, Star Trek Panic.
Habe ich auch.
Das habe ich, hast du auch, hab
das habe ich nie gibt's gespielt. Gibt es nur in den USA, hat mir meine Frau mal mitgebracht, genau. Als sie geschäftsmäßig unterwegs war.
Ah, wo genau komme ich zu diesem USA? Wo kriegt man dieses Spiel?
Ja, schwierig. Also das Spiel ist prinzipiell das Gleiche, aber du kannst die Enterprise, die da in der Mitte ist, die hat dann so Schilde statt Mauern so um sich rum. Man Mauern sehr auch komisch aus im Weltall.
Erzähl mehr.
und du kannst die Enterprise drehen im Raum und kannst auch manchen Monstern entgegenfliegen. Oder Gegner und Monster sind es ja dann nicht. Und das bedeutet dann, dass die dann wieder automatisch näher zu dir kommen und Monster, die dann hinter dir sind, die fliegen dann weiter weg und so. Das ist auch ganz interessant. Und es ist natürlich sehr viel Star Trek-Flair. Das ist schon echt cool. Das macht auch sehr viel Spaß.
Ich erinnere mich, dass ich ganz, ganz, ganz früh, dass ich Warcraft gespielt habe. Und bei Warcraft gab es dann irgendwann so einen Mod, den man bekommen hat. Der war riesengroß. Und das war das erste Tower-Defense-Spiel, das ich dann tatsächlich jemals gespielt hatte. Mhm. Das war auch richtig gut mit den Türmen, die man dann so hochzieht und so. Genau, da hatte ich dann auch Blut geleckt an diesem Genre. Mittlerweile bin ich da tatsächlich weg.
Ja,
weil ich
auch
zu oft verloren habe einfach.
Ja, irgendwann hat man auch alles gesehen. Ne? Ich meine, dann kommen immer noch tolle Einfälle, aber irgendwann denkt man so, ja gut, das kenne ich jetzt auch.
Ingo, kennst du das Spiel? Oder hast du es gespielt?
Ich glaube nicht, dass ich es mit Daniel mal gespielt habe, aber ich habe es schon gespielt. Mhm. Nicht oft, ein, zwei Mal. Habe dann auch immer sehr viel Spaß damit gehabt, aber bin auch so drüber weggekommen, mir das zuzulegen. Warum, weiß ich gar nicht.
Also es gab ja die englische Variante, wie gesagt, die mit sauhässlichen Illustrationen übrigens gesegnet ist. Und ich habe dann, weil ich das gerne mit meinem Sohn damals spielen wollte, da war der noch klein, habe ich dann mal die ganzen Karten übersetzt und ich bin ja Grafiker vom Beruf und habe dann auch die Karten neu gestaltet. Also die Illustrationen zwar übernommen, weil das wäre ein bisschen aufwendig, aber die Karten neu aufgebaut und alles übersetzt und neu die Karten gedruckt und so weiter, war ich ganz stolz drauf. Und dann kam nämlich die deutsche Version raus. Direkt danach. Als ob sie drauf gewartet hätten, die Säcke.
Aber diese Leistung nimmt dir niemand weg, ne? Das ist dieser innere Monk, den hast du zufriedengestellt und den hast du besiegt.
Ja, muss wohl. Der Endgegner. Naja, vielleicht auch nicht.
Ja, wer ist denn der Zweitälteste, Olli?
Also es ist ja nicht die Frage, wer der Zweitälteste ist, sondern wann der nächste Runde Geburtstag ansteht. Also bei mir sind es noch lockere 12 plus 9 Monate, also etwa 20, 21 Monate.
Bei mir sind es 8 Jahre und 2 Monate.
Jo, da hast du aber einen Fünfer-Schritt vergessen, aber definitiv nach mir.
Ach, Fünfer-Schritte?
Ja klar, also auch eine halbe Runde. Ja,
dann zieh 5 ab, dann sind es 3.
Ja, okay. Und JD, bei dir?
Bei mir sind es nur noch 11 Monate.
Ja, komm, dann mach doch du weiter.
Ja, ich liebe ja soziale Deduktionsspiele. Glocki wäre jetzt sehr, sehr stolz auf mich. Ich möchte nur noch diesen einen Moment einmal genießen können. Genau, danke. Gut, den Moment habe ich gehabt. Warte, Bucketlist, Haken, wunderbar. Und ich habe oftmals eins gespielt, das heißt wie ein Tier, das aus Ostfriesland kommt. Ich versuche es
irgendwie zu
Kuh! Wunderbar hier! Wunderbar! Sehr schön. Ich wollte das Quiz noch weiter ausbauen, aber ich habe das an der Stelle einfach mal gelassen.
Ich wusste nicht mal, welches Spiel du meinst. Das erste, was mir einfiel, war Kuh. Jetzt weiß ich aber auch, welches Spiel du meinst.
Was labert der Alte denn?
Ah, der Schmerz.
Gut, offensichtlich verstehen die Leute nicht. Und was stimmt mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Das ist dann hier die Frage. So, was müssen wir bei Kuh machen? Bei Kuh, oh Gott, das kann ich ja nichts anderes mehr denken als an eine Kuh. Da bin ich auch ein bisschen selber schuld dran. Es gibt 6 verschiedene Rollen. Jeder von uns bekommt 2 Karten. Da sind die Rollen jeweils drauf. Und bei Kuh geht es im Prinzip, also ich habe, glaube ich, noch kein Social Deduction-Spiel gespielt, wo das Blöffen so einen hohen Stellenwert hat. Und du bist dran und im Prinzip gibt es Standardaktionen. Also du hast immer eine gewisse Anzahl an Münzen, du fängst mit 2 Münzen an.
Und wenn du dran bist, kannst du entweder Einkommen generieren. Das heißt, du nimmst dir eine Münze einfach aus der Mitte. Das ist vollkommen unverfänglich. Dann kannst du um Entwicklungshilfe bitten. Dann dürftest du dir zwei Münzen nehmen. Das dürfte aber eine Rolle, die im Spiel der Großherzog verhindern. So, angenommen, Olli, du bist jetzt, ich würde mir jetzt Entwicklungshilfe gönnen. Und du sagst, nee, machst du nicht, weil ich bin der Großherzog und ich darf das verhindern. Dann kann ich dir das glauben, weil du hast ja zwei Karten ganz zu Anfang des Spiels bekommen. Ich kann aber auch sagen, nee, Olli, du bist nicht der Großherzog. Und dann sagst du, Archibald bin ich aber doch. So, und dann deckst du die Karte auf. Also du musst dann, wenn ich das anfechte, musst du die Karte quasi aufdecken. Wenn du es bist, habe ich verkackt und muss einen meiner Charaktere wegnehmen. Das heißt, ich verliere Einfluss, so wie das im Spiel genannt. Ist es aber umgekehrt, musst du einen weglegen und dann hast du halt das Risiko, ne, hast halt falsch geblufft und du musst halt einen Charakter weglegen. Das macht halt so lange jemand, so lange, bis jeder nur noch, also bis einer nur noch letztlich übrig ist und dann das Spiel gewonnen hat. Und das mag ich einfach, weil es so einfach ist und dieser Bluff-Anteil so hoch ist, so gerne, das spielt sich halt locker flockig in 15 Minuten. Das ist total super. Und das ist meiner Meinung nach total in Vergessenheit geraten. Also an der ganzen Flut, das war ja so um 2000 rum, nee, 2012 ist glaube ich, 2010. So mit Werwölfe fing das Ganze ja an mit den Social Deductions spielen. Dann kam irgendwann der Widerstand. Und das spielt, Q spielt auch so in diesem Widerstand-Universum, so ein bisschen dystopisch. Also wer Shadowrun und Co. mag, wird sich bei Q sehr, sehr wiederfinden. Wobei das Thema, ja, kann man auch lassen. Das ist wie bei vielen social-didaktischen Geschichten einfach dran geflanscht, aber ist ganz nett, so im Großen und Ganzen. Ja, sollen wir hier, ich glaube, Daniel, du hast die harten Fakten gar nicht genannt zu Castle Panic. Wollen wir das noch kurz ein?
Sekunde, hier? Ich war stumm geschaltet. Doch, hatte ich gesagt, 2009 Justin DeWitt, Fireside Games, 1-6 Spielende, ungefähr Stunde Spielzeit.
Wunderbar. Ich wollte es nur noch mal hören. Guck, Olli, ich habe die Wette gewonnen. Er hat es zweimal gesagt. Ich dachte, bevor es... Gut, cool, dann mache ich weiter. Ist im Deutschen bei Heidelberg-Spiegel... Oh mein Gott, noch mal. Ist auch Freitag für jeden. Ne? Ist auch Montag jetzt, scheiße. Ist bei Heidelberg-Spiegel... Ja, ihr wisst, was ich meine, verdammter Axt, sag mal. Der Verlag mit dem Heidelberg, den es gar nicht mehr gibt. Die gehören jetzt zu Asmodee, ne? Ja.
Nee, sind wieder zurück. Sind sie jetzt wieder.
Sind wieder. Ach ja, stimmt, genau. Ah, Olli, das schneiden wir ab jetzt raus. Und ab jetzt fange ich nochmal an. Kuh, genau. Haha, witzig. Alle lachen nochmal. Ist das Spiel. Der Autor heißt Ricky Tata, ist übrigens New Yorker. Ich habe mir mal ein bisschen was von ihm angelesen. Und hat bei BGG eine 7,0 und ist aus dem Jahr 2012. Und bis 2-6 Spieler können in den Genuss dieses Spiels kommen. Jetzt die Frage, wer von euch hat dieses coole Spiel schon mal gespielt?
Ja, ich habe das gespielt, auch damals, als gerade so diese Social Deduction Sachen en vogue waren. Den Widerstand fand ich immer toll und das Avalon danach fand ich noch toller. Und Q habe ich dreimal gespielt oder sowas. Das hat bei mir gar nicht gezündet. Also gerade dieses Blöffen war irgendwie so irgendwie egal damals. Ich habe auch keine gesteigerten Erinnerungen mehr dran. Also ich weiß es nicht mehr genau, was wirklich das Problem war. Aber ich weiß, dass es ganz cool aussah mit so einer silbernen Schachtel und sowas. Das fand ich ganz interessant. Genau. Ja, so sieht es nämlich aus. Alle, die den Podcast hören, denken sich, och.
Genau, das ist auch so und so mal groß. Also wenn man hier so sieht, so mal so.
So groß,
und dann
so ja,
hoch ist, auch, so groß. Ist das... Nee, ja. Guck. Daniel, kennt. Also, ja.
Diese Zeit, in der das Spiel entstanden ist, gehört in meine. Also in die verlorenen Jahre. Denn in dieser Zeit hatte ich kleine Kinder. Meine ältere Tochter war zu diesem Zeitpunkt etwa 7 Jahre alt, meine jüngere Tochter etwa 4 Jahre alt. Und wir waren voll in der Phase der Kinderspiele. Und ich habe tatsächlich in dieser Phase über die vielen Kinderspiele ziemlich den Spaß am Spielen verloren. Denn es hat mir nicht das gegeben, was ich gesucht habe. Und in dieser Zeit bin ich tatsächlich Kopf vor zur Zerstreuung in die Computerspielszene abgedriftet. Und deswegen kann ich zu Q tatsächlich nichts sagen. Habe auch eben lange gesucht, bis ich wusste, wie die Schreibweise ist. Also K-U-H, Q, so wie aus der Enterprise. Aber ich habe es jetzt gesehen, es ist C-O-U-P, ein Q. Genau, und damit habe ich jetzt auch schon alles gesagt, was ich sagen kann.
Ich muss in der Runde gewesen sein, in der Daniel gespielt hat. Ich habe auch nämlich wenig Erinnerungen dran. Bei mir hat Social Deduction aber insgesamt einen sehr schweren Stand. Ich würde mal sagen, außer der Widerstand und Tempel des Schreckens. Und dann kommt lange nichts. So,
dann vielleicht Kuh?
Also wäre es mir in Erinnerung geblieben, glaube ich. Also ja, klar, klar. Genau. Gibt es nicht sogar eine Erweiterung dazu? Oder irgendwie eine? Das habe ich noch mitgekriegt, ja.
Genau, da gibt es noch mal für 10 Spieler, meine ich, aufwärts. Und also bis 6 Spieler kannst du normalerweise spielen. Ich glaube, bis zu 10 Spielern kannst du dann spielen. Und dann kommen noch 2 oder 3, also mehr neue Rollen hinzu.
Ingo, dann da, sei doch du so nett und mach bitte weiter.
Ja, mein erstes Spiel war, als wir das Thema gewählt hatten, mir eigentlich sofort klar, welches ich vorstellen möchte, weil es vor einigen Jahren ganz überraschend sich bei mir in die Top 10 auf die 2 geschlichen hatte. Und da war ich selber ein bisschen überrascht. Heute bin ich sehr, sehr froh, dass ich es dabei habe. Und ich würde es gerne euren Hörern zeigen. So kann ich es nur euch zeigen, denn auf dem Cover ist JD drauf.
Ja, das stimmt.
Wir sehen einen Wikinger.
Also, oder einer von seinen Vorfahren, man weiß es nicht. Ich rede von 878, Angriff auf England.
Mein Vater, ich wusste, es wird eine emotionale Folge. Es hört nicht auf. Entschuldigung, mach weiter, Ingo.
Ja, es, ja, das, wie der Name schon sagt, und Wikinger steht auch noch mit auf Verpackung drauf. Es geht also um die Wikinger-Überfälle auf England im 9. Jahrhundert. Und warum das wenig besprochen wird, kann ich mir fast vorstellen. Weil wenn du es dir anguckst, dann siehst du erstmal was so aussieht wie Risiko. Das sind kleine Plastikfiguren auf einer Landkarte und ein paar Würfel. Und Risiko weiß man ja, wenn man Anführungszeichen ernsthafter Spieler ist, darf man Risiko nicht gut finden. Dies macht aber was anderes. Und das Coolste, was erstmal da dran ist, ist, dass es ein Teamspiel ist. Und zwar, also du kannst es auch zu zweit spielen, auch zu dritt, aber am coolsten ist es eigentlich zu viert. Dann spielen 2 Spieler die einfallenden Wikingerhorden und 2 Spieler spielen die verteidigenden englischen Grafen und Leibwachen des Königs. Was auch cool ist die sehr asymmetrische Ausgangssituation. Die Engländer sind am Anfang auf ihrem Land natürlich verteilt. Da stehen mal 2, da stehen mal 3, da stehen mal 4. Überall verteilt eben. Und der Wikinger, der kommt in der ersten Runde mit 25 Einheiten auf ein Feld. Und muss von dort dann erstmal zusehen, dass er sich ein paar Städte erobert. Denn sollte es der Engländer jetzt im Laufe des Spiels schaffen, ihn einmal komplett von der Insel runterzuschmeißen, hat das Spiel sofort gewonnen. Habe ich noch nicht erlebt, dass das passiert ist. Also der festigt so ein bisschen seine Machtposition und kommt in jeder Runde tatsächlich mit einer neuen großen Horde an Wikingern dazu. Das ist immer sehr erschreckend, wenn du auf der englischen Seite spielst. Allerdings merkt der Wikinger auch relativ schnell, ja, aber ich kriege wenig Nachschub. Die kriege ich einmal in der Runde und das war's dann. Der Engländer, der hat seine Verstärkungsstätte und da kommen jedes Mal neue Leute raus. Und dann kann sich doch innerhalb der ersten Runden ein relativ starkes Heer zusammenziehen und denen auch schon mal Schwierigkeiten machen. Anführer haben die Engländer keinen. Historisch gesehen gibt es dann nachher Alfred den Großen, der mitten im Spiel auch mit einer, also im Vergleich zu den Wikingern ist das eine kleine Armee, aber immerhin hat er mal eine Armee und kann Anführerzüge machen. Und das Würfelsystem ist auch ein bisschen interessanter. Wenn ich würfel, kann ich Treffer machen. Ich kann aber auch, es kann sein, dass meine Einheiten weglaufen, ne? Dass die im Kampf Angst kriegen und dann laufen die weg. Dann kommen die erst in meiner nächsten Verstärkungsphase dazu. Und das hat ganz viele tolle Elemente und insbesondere als Teamspiel kann ich das wirklich nur empfehlen. Ich habe ich glaube, 3-mal, die ich das als Teamspiel gespielt habe, Riesenspaß damit gehabt. Das war das Kickstarter, Spieleschmiede war es, gab es noch 2 DIN A4 Landkarten, wo man dann mit seinem Teamkollegen dann wirklich so heimlich mit dem Stift zeigen kann, so, ja, wir wollen dann erst dahin und dann da oder sollen wir eher da runter. Und das gegnerische Team sieht halt, wir planen was, aber kann nicht genau erkennen, wo es hingeht. Es gibt so diverse Ereigniskarten, die man spielen kann, wenn es einem gerade passt und wenn man sie gerade auf der Hand hat. Da lernt man einige zu fürchten und andere, ja, die sind halt da. Das ist eins, was ich wirklich sehr ans Herz legen kann, auch wenn es natürlich, gut, Glocki ist ja weit weg, eigentlich ein Dudes on a Map tatsächlich ist. Ne? Also du hast Typen, die sich bekriegen, aber es ist nicht so dieses reine Vernichten, sondern es ist ein kleines bisschen das Tauziehen. Wenn die Wikinger mal irgendwann eine besonders große Anzahl an Städten erobert hätten, dann hätten sie auch das Spiel sofort gewonnen. Ansonsten endet das Spiel, wenn zwei oder drei Vertragskarten gespielt worden sind, dann wird in dem Moment nach der Runde aufgehört und dann guckt man tatsächlich, es gibt so eine goldene Grenze, wenn der Wikinger drüber liegt, hat er gewonnen, wenn der Wikinger nicht drüber liegt, gewinnt der Engländer. Kennt ihr das?
Also ich kenne es leider nicht, also auch weil mein Vater eine große Rolle gespielt offensichtlich.
Ja, bei mir ist es so, dass meine Frau meine wichtigste Spielpartnerin ist und das ist ein Spiel, das würde ich mich gar nicht trauen, ihr zu präsentieren. Also, weil ich aus der Erfahrung wissen würde, dass sie daran wahrscheinlich wenig Spaß hat. Auch so historische Szenarien ist nicht so ihres und dann Dudes on the Map. Also, sie ist eher auch so die Euro-Spielerin, die sich gerne in ihre Züge vergräbt und deswegen habe ich da bisher einen Bogen drumherum gemacht. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich das nicht noch irgendwann in die Finger bekomme. Aber Daniel, du kennst es doch sicher.
Ja, ich habe es natürlich mit Ingo einmal gespielt. Aber auch nur einmal. Und ich fand es aber ganz gut. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hast, dass die Einheiten ja alle unterschiedliche Würfel haben, die die darstellen. Das ist halt total cool. Du weißt halt, dass die Berserker zum Beispiel im Angriff total gefährlich sind, weil einfach die Würfelseiten unterschiedliche Symbole haben, also mehr Angriffssymbole. Und irgendwelche Einheiten, die ziehen sich einfach nicht zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
Die Berserker ziehen sich nie zurück und müssen immer als erster Schaden entfernt werden. Also es hat auch einige thematische Einbindungen da noch drin. Ja.
Und das ist halt so cool, weil das eben nicht über großartige Regeln realisiert wird. Du musst dir nicht groß überlegen, sondern du würfelst einfach mit den Würfeln, zack, fertig. Und dann ist der Konflikt einfach ausgewürfelt. Also das fand ich gut. Und insgesamt dieses Gefühl, wir haben das, glaube ich, zu dritt gespielt. Zwei auf der einen Seite, einer auf der anderen. War das so, Ingo?
Glaub ich weiß es nicht mehr.
Das ist auch... War auch cool. Fand ich auch sehr gut.
Gäbe es die Möglichkeit, ich frage für einen Freund, das auf der Weiterspielen-Event anzuspielen?
Bringe ich mit, klar, gerne.
Rein hypothetisch.
Ja, würde ich sogar praktisch mitbringen, ja.
Oh, sehr gut. Sag dem Freund
Bescheid. Ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich hatte das tatsächlich aus einer Tasche gerade rausgeholt, die ich mal für ein früheres Weiterspielen gepackt hatte. Da haben wir es nachher nicht geschafft zu spielen. Total gerne.
Gut, ich sag dem Freund dann mal Bescheid.
Ja, wir freuen uns über jeden Freund, der da kommt.
Und Freunde der Freunde, alles klar.
Und Freunde der Freunde.
Freunde, dann lass uns weitermachen. Daniel, bitte dein zweites Spiel.
Ja, mein zweites Spiel ist jetzt nicht so besonders alt. Das ist letztes Jahr erst rausgekommen, aber ich habe so den Eindruck, dass... Nee, gar nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass das unter dem Radar fliegt, weil da irgendwie keiner drüber spricht. Zumindest jetzt im deutschsprachigen Bereich, glaube ich. Ich meine, ihr werdet mich jetzt vielleicht eines Besseren belehren. Man weiß es nicht. Ich rede von Robot Quest Arena von James McDonald, Paul Waite und Rob Doherty. Das ist White Wizard Games. Das sind die gleichen Leute, die auch Ascension gemacht haben, das Epic Card Game und Star Realms zum Beispiel. Das sind also Experten fürs Deckbuilding. Ist für 2 bis 4 Spielende, dauert 45 Minuten zu viert ungefähr. Zu 6 dauert es viel länger und das sollte man nicht zu 6 spielen. Das am Rande. Das ist ein Roboter-Deathmatch-Kampf in einer Arena. Das heißt ja Robot Quest Arena, wo das Quest herkommt, weiß keiner. Hat eigentlich keinen Sinn. Wir haben so eine Arena, 7x7 Felder und die können wir nach unserem Geschmack anpassen mit so diversen Plättchen. Da können wir Wände hinbauen und Löcher im Boden und Reißzwecken und so solche Sachen. Solarzellen, wo wir dann Energie mehr kriegen und sowas, wenn wir da drauf stehen bleiben. Alles ganz, ganz lustig, was man da so bauen kann. Und alle Spielenden bekommen einen Roboter. Das sind so richtig große Miniaturen. Die sind so groß. Also, ich würde fast sagen, faustgroß. Nicht ganz, aber so, ne? Kinderfaust groß. Also sind schon große Klopper und pre-painted. Die sehen auch ganz cool aus. Wobei es ist so ein bisschen Anime-Stil und sehr extrem bunt. Das muss man mögen oder man muss es ignorieren können. Also ich kann es eher ignorieren. Ich bin jetzt nicht so der Anime-Fan. Aber das passt schon auf jeden Fall für die Art des Spiels, weil es nämlich auch ein relativ flottes Spiel ist, was zum Trash-Talken einlädt und Ich bin übrigens ganz, ganz beglückt, dass Glocki nichts sagen kann. Ich kann einfach so Englisch, wie ich will. So cool. Das Spielprinzip ist so ein Deckbau, wie auch bei Star Realms. Das kennt ja auch garantiert jeder. Also es gibt eine wechselnde Auslage aus 6 Karten, die random kommen. Ich lieb's. Du hast in deinem Startdeck hast du Bewegungspunkte oder beziehungsweise hast Energiekarten und die kannst du entweder als Bewegung nutzen und dann auf dem Feld durch die Gegend latschen und auch andere Roboter schubsen und schieben und so weiter. Oder du kannst die auch zum Kaufen nutzen für dann neue Karten. Und dann kannst du mit den neuen Karten natürlich tollere Sachen machen, als die alten Karten können. Es gibt Angriffskarten, die machen dann Schaden bei den Gegnern. Da gibt es Nahkampf- und Fernkampfkarten. Das Witzige ist jetzt, du machst Schaden bei den Gegnern und diese Schadenspunkte, die du verursachst, sind gleichzeitig deine Siegpunkte. Also du nimmst denen quasi dann die Steine weg und sammelst die auf einem anderen Stapel bei dir als Siegpunkte. Und der letzte Schaden, den man machen kann, also wenn man den Roboter ausschaltet, der zählt dann sogar 2 Siegpunkte. Das ist natürlich besonders toll. Aber wenn du abgeschossen wurdest oder irgendwie in einen endlosen Schacht runtergeschubst wurdest, dann kommst du auch im nächsten Zug direkt wieder. Also hast auch keinen dauerhaften Nachteil davon, außer dass du dich halt ärgerst, dass dich jemand runtergeschubst hast und dass du vielleicht irgendwo wieder an einem anderen Punkt startest als an dem, wo du sein wolltest. Ja, also sehr flottes Spiel. Du hast also quasi diesen Star Realms Ausspielmodus. Also du nimmst deine ganze Hand und darfst alle Karten ausspielen und dann deine Sachen in beliebiger Reihenfolge machen. Da bist du dann auch in, ja, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden fertig mit dem Zug und das geht dann echt sehr schnell. Sieht durch die Farbgebung so ein bisschen wie ein Kinderspiel aus und auch weil die Figuren so ein bisschen garstig sind teilweise. Ich glaube, das hat vielleicht was damit zu tun oder damit hat was zu tun, dass es nicht so erfolgreich in Deutschland ist oder davon, dass keiner spricht. Es gibt jetzt gerade im Moment eine 2. Edition bei GameFound. Die ist jetzt gerade eben noch im Funding-Prozess und da kann man die auch auf Deutsch bestellen, wenn man das möchte. Ja, wie gesagt, man redet nicht so viel drüber. Für mich ist das kein Klassiker, ist es nicht. Aber es ist ein Hammerspiel. Ich liebe das total. Ich bringe das auch momentan zu allen Veranstaltungen mit und muss immer die Leute überzeugen, das zu spielen, weil die Optik halt so ein bisschen komisch ist.
Ich habe es ja mit dir mitgespielt in der einen Runde, in der berüchtigten Sechserrunde, ne? Genau, ja, ja. In der, die du danach wohl nicht mehr empfiehlst, offensichtlich. Nee. was die Optik angeht, stimme ich dir zu. Das Beste, was man machen kann, ist, wenn man es nicht mag, einfach drüber weggucken. Spielerisch, klar, es ist ein guter Deckbau. Ne? Schön umgesetzt aufs Brett. Und ein bisschen familienfreundlicher als die meisten anderen Deckbauer.
Ja, also man kann es mit Star Realms vergleichen, aber es gibt nicht mal Combo-Fähigkeiten, die es noch irgendwie ein bisschen komplizierter machen würden. Mhm. Aber ja.
Ja, auch das ist mir vollkommen unbekannt. Also ich habe mir jetzt mittlerweile jetzt die Bilder angeguckt. Das sieht ja schon so ein bisschen aus wie so eine Mischung zwischen Paw Patrol und Killer-Robotern. Irgendwie so vom Stil her. Auf jeden Fall spannend. Während du gesprochen hast, Daniel, habe ich mich daran erinnert, ihr hattet doch mal ein kleines Format, das hieß Deathmatch, oder? In euren Folgen? Genau. Ja. An dieser Stelle auch nochmal den Hinweis, mach doch noch einmal im Jahr 2024.
Werden wir.
Ja, jetzt ja.
Also ich bin ja nicht leicht zu beeindrucken, aber oh mein Gott. Die Frage kommt vom gleichen Freund. Könnte das auch? Das ist, also, ja,
nehme ich immer mit. Also das ist gesetzt.
Das ist gesetzt, alles klar, wunderbar. Ja.
Dann, JD, springe ich mal rein und stelle unser zweites Spiel vor. In Folgen, in denen wir 2 Gäste haben, reduzieren wir uns ja jeweils auf ein Spiel. Und mein Spiel ist so ein richtiges atypisches Spiel, denn es ist ein Spiel von Shem Phillips. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass es eins seiner ganz großen Eurogames ist, dann sage ich euch, nee, in dieser ganzen Reihe zwischen Räuber der Nordsee bis hin zu Südtigris hat er ein Spiel gemacht im Jahr 2019 bei Siemen, das auch in Deutschland noch gar nicht erschienen ist. Und das heißt Noctiluca und das ist vollkommen atypisch für ihn und das, was er normalerweise tut, denn es ist ein grundsolides Familienspiel. Kein Kennerspiel, kein Expertenspiel, sondern ein Spiel voller lauter bunter Würfel mit einem Thema, bei dem wir aus einem großen Teich an der wahnsinnig wichtigen Noctiluca-Nacht solche kleinen Glühwürmchen rausfischen sollen und in kleine Gläser reinstecken sollen. Also so viel zu diesem Thema. Spielmechanisch bedeutet das, dass ganz viele Würfel auf einem Spielbrett verteilt sind. Die liegen immer so in Klumpen von 5 oder 4, je nachdem. Und man setzt eine Spielfigur ein, die schaut quasi in eine gerade Linie. Und innerhalb dieser geraden Linie darf man sich dann alle Würfel nehmen für einen Wert, den man vorher bestimmt hat. Also man sagt zum Beispiel, man nimmt alle 3er-Würfel raus. Und dann nimmt man die eben von dem Spielfeld weg und setzt sie bei sich in diese Einmachgläser ein, in diese Glühwürmchen-Auffangbehälter. Und jedes Mal, wenn man farbige Würfel dort dann hinsetzt und so ein Glas voll ist, dann zählt es dann Punkte, die für den Schluss dann gewertet werden. Und man bekommt auch noch zusätzliche Punkte über solche, ich nenne das jetzt mal Siegelmarkerpunkte. Ja, und so hat man, je nachdem, wie viele Personen mitspielen, eine sehr reduzierte Anzahl von Aktionen. Das ist, wenn 2 Personen spielen, glaube ich, nur 6 Aktionen. Wenn 4 Personen spielen, sind es, glaube ich, nur 3 Aktionen, allerdings 2 Runden lang. Die Würfel werden immer wieder aufgefüllt. Und eigentlich ist man die ganze Zeit am Gucken, was ist denn jetzt der beste Zug, den ich machen kann, wo ich die meisten Würfel für mich bekommen kann. Würfel, die ich nicht einsetzen kann, werden nach dem Gönnen-Können-Prinzip einfach weitergegeben und die nächste Person kann sie nutzen, nimmt sie dann aus, setzt sie in seine Sammelbehälter da ein und gibt sie dann auch noch weiter, und Würfel, die gar nicht benutzt werden, kommen dann ganz am Schluss raus. Ja, das dauert mal gerade so schätzungsweise mit Erklärung 25 bis 30 Minuten, dann ist das auch schon gespielt. Aber es ist ein Spiel, das eine unglaubliche Ruhe und Entspanntheit in mir ausstrahlen lässt. Wenn ich noch die Luca spiele, dann habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, als würde ich an diesem kleinen Teich sitzen und nach Glühwürmchen angeln. Und das beseelt mich in irgendeiner besonderen Art und Weise und hilft mir dabei, runterzukommen. Ich schaue mir die Würfel an, ich nehme sie raus, ich gebe sie weiter, ich bekomme was, ich freue mich, dass ich die Aufträge erfüllt habe. Und das reicht mir tatsächlich schon. Und das ist ein Spiel, das in mir eine ganz besondere Grundharmonie auslöst. Und deswegen ist es das Spiel, das ich euch heute vorschlagen wollte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich ganz vielen Leuten noch die Luca schon gezeigt habe und die dann hinterher gesagt haben, wow, warum gibt's das nicht auf Deutsch? Das würde sich doch total anbieten. Und wenn ich mich richtig erinnere, JD, haben wir schon mit Tanja und mit Ina damals drüber gesprochen. Die kannten noch die Luca auch und die hatten so ähnliche Erfahrungen, dass es einfach ein unkompliziertes, entspanntes Spiel ist. Ja, Daniel und Ingo, habt ihr schon nach Glühwürmchen geangelt?
Nee, ich kenne das tatsächlich gar nicht. Ich habe mir das jetzt gerade auch ergoogelt. Nee, sagt mir nichts.
Ich kenne das. Weil das ist zum Beispiel, das kannst du dem Freund ausrichten, der zum Weiterspielen kommt. Das habe ich auf dem Weiterspielen kennengelernt. als du das sagtest, dachte ich, ja, schön. Das ist ein ganz sehr, sehr schön gegriffener Titel. Der passt wunderbar. Ich darf ja Pick sagen, das war ein guter Pick von dir.
ich lasse das auch aus. Ich, bin ich glaube, Glockis Rache wird fürchterlich sein.
Ja, wenn das genießt die Zeit hier. Ihr seid in einem Safe Spot, euch kann hier nichts passieren.
Glocki das ist wird schön.
Erst wieder in eurer nächsten Folge wütend sich den Herzbändel abbindeln.
Genau. Was im Saarland passiert, bleibt im Saarland. Das ist eine
Vegas-Regel. Ah, ja, okay.
Ein Safe Space und so, ja.
Ja, ich habe da auch ganz gute Erinnerungen dran. Mir hat das Spaß gemacht. Auch das mit dem Würfel weitergeben lädt natürlich auch dazu ein, dass du genauso setzt, dass du möglichst wenig Würfel weitergibst oder nur das, was die folgenden Spielerinnen auf gar keinen Fall mehr brauchen.
Ja, wenn du so eine schwarze Seele hast wie du, klar.
Ja, ja, genau, die habe ich ja. Das war auch mit denen, mit denen ich gespielt habe, problemlos machbar. Deren Seele war mindestens genauso schwarz. es war aber auch tatsächlich durchaus für die Zeit recht anspruchsvoll. Also meine Gehirnwendungen, die kamen ins Arbeiten, was das anging. Was ich noch, woran ich mich gerade noch erinnere, wir haben immer gedacht, das ist irgendwie ein Fantasietitel oder sowas, aber Noctiluca gibt's ja wirklich. Das sind ja tatsächliche Lebewesen. Ja, die gibt's. Das ist kein ausgedachter. Okay. Da waren wir alle von ausgegangen und noch an dem Abend wurde dann direkt gegoogelt und dann hieß es, ey, die gibt's wirklich, es gibt Noctiluca.
Ja, dann habe ich was von dir gelernt. Vielen Dank. Kann natürlich auch sein, dass du gerade Blödsinn geredet hast, aber ich habe es dir geglaubt. Insofern steht das jetzt.
Das kann sein, deswegen google ich direkt nochmal nach.
Das sind Meeresleuchttierchen.
Meeresleuchttierchen, das ist ja ein schöner deutscher Titel.
Die zur Meeresleuchttierchen fähig sind. Biolumineszenz wäre noch viel schönerer Titel als Nocturne. Mhm.
Oh ja, das ist natürlich hier momentan 2024 mit den ganzen Naturthemen, wäre das etwas nach. Hast du schon Biolumineszenz gespielt?
Ja.
Genau. JD, leuchten deine Augen oder lässt sich kalt?
Meine Augen leuchten und ich bin froh, dass wir unserem Bildungsauftrag einmal mehr nachgekommen sind. Vielen Dank, Ingo. Wir haben dich auch für nicht vorher gebrieft und die 10 Euro kriegst du per PayPal wie immer zugeschickt.
Ja, Ingo, dann das letzte Spiel liegt bei dir.
Das liegt bei mir. Ich bleib mal auf der Insel. Ich mache den Fokus jetzt aber ein bisschen kleiner und zwar schaue ich mir jetzt nur London an. London ist ein Spiel von Martin Wallace und mir fällt gerade ein, dass ich euch vorhin die harten Daten schuldig geblieben bin. Die reiche ich vielleicht nochmal nach. Habe ich gerade schon aufgerufen. Das war 878 Angriff auf England von Bo Beckett, Dave Kimmel und Jeff Stahl. Academy Games hat es ursprünglich gemacht und es ist über die Spieleschmiede realisiert worden, auch auf Deutsch. Ich glaube, noch bevor die Aufteilung in die verschiedenen Verlage in Merseburg passiert ist. Aber das weiß ich nicht genau. 2017 war das Erscheinungsjahr. Jetzt reden wir über London von Martin Wallace. Und zwar die zweite Edition, die bei Osprey Games ursprünglich erschienen ist und die auch tatsächlich vor kurzem eine deutsche Umsetzung über die Spieleschmiede erhalten hat. Martin Wallace dürfte den meisten bekannt sein durch den Mega-Hit Brass, ne, was ja auch auf Boardgame Geek auch Furore macht. Er hat aber auch, bevor er diesen Mega-Hit erzielt hat, schon ganz viele Steam und Age of Steam zum Beispiel sind, glaube ich, beides Wallace-Spiele. Und mir ist das London als, ich würde sagen, das ist ein Tableau-Bilder, könnte man schon sagen. Eigentlich ist es ein Kartenspiel. Du hast zwar auch ein Spielbrett drin, das dient aber nur als Ablage und als Punktezähler und als Tabelle für Minuspunkte am Ende. Die eigentliche Mechanik wird über Karten gespielt. Thematisch geht es darum, dass wir London nach dem großen Brand wieder aufbauen. Entsprechend geht es den Leuten nicht gut und wir haben ganz viel mit Armut zu tun. Und Armut ist ein ganz entscheidender Faktor. Wenn du deine Stadt verwaltest, dann wirst du immer wieder auch Armutsmarker bekommen. Und zwar, je größer deine Stadt ist, also du spielst immer Karten, du kannst Karten auf Stapel spielen und kannst dich bescheiden und nur ein, zwei Stapel machen, dann hast du eine kleine Stadt. Dann kannst du, wenn du die aktivierst, aber auch nur diese beiden Stapel nutzen. Wenn du dich breiter aufbaust, kannst du mehr Stapel nutzen. Jetzt fragt man sich ja, warum mache ich das denn nicht? Weil je breiter die Stadt, umso mehr Armut kriege ich. Außerdem bekomme ich mehr Armut, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Stadt verwalte, noch viele Handkarten habe. Also ich habe so ein bisschen was zu managen mit meinen Karten. Es hat neben dem Deckbau ist ja Karten mit Karten kaufen eine der besten Mechanismen der Welt. Du hast also ähnlich, wie man das vielleicht bei Mischwald oder bei Race for the Galaxy auch kennt, wenn du hier eine Karte ausspielen möchtest, musst du eine gleichfarbige Karte zum Bezahlen ablegen und das Ablegen ist dann so, wie man es im aktuellen Beispiel von Mischwald kennt, in eine offene Auslage. Das heißt, da können andere Spieler und Spielerinnen dann drauf zugreifen. Zwischendurch kaufen wir noch Stadtteile. Das ist eine kleine Veränderung. Die erste Edition hatte tatsächlich einen Stadtplan, wo wir Marker reingesetzt haben. Der fällt jetzt komplett weg in der zweiten Edition und du kaufst etwas größere Karten, die dann Stadtteile sind, mit denen du auch deine Armut in den Griff kriegen kannst. Die Karten geben dir Geld, die geben dir Siegpunkte während des Spiels. Aber so ein ganz wichtiger Kniff an der Wertung am Ende ist, jeder Spieler wird Armut sammeln. Das bleibt nicht aus. Du versuchst aber halt derjenige zu sein, der die wenigste hat. Denn am Ende werden wir jetzt einfach gucken und dann hat Daniel 7 Armut, Olli hat 8 Armut, JD hat 10 Armut und ich habe 15 Armut. Dann hat Daniel die wenigste Armut. Alle mit den 7 legt er fest, dass wir alle jetzt 7 Armut ablegen dürfen. Und das, was an Rest über ist, wird auf dieser Negativtabelle. Und je mehr, umso es geht da so potenziell höher, umso größer unsere Minuspunkte. Ich versuche also möglichst, dass die Armut in meinen Vierteln, in meinen Bereichen nicht so hoch ist, nicht zu hoch ist, nicht so weit entfernt ist von dem, der die wenigste Armut zu dem Zeitpunkt hat. gibt so ein paar typische Wallace-Geschichten. Du musst für manche Sachen, wenn du halt dir so einen Stadtteil kaufen willst, musst du vielleicht doch auch mal einen Kredit aufnehmen, den du auch zurückzahlen musst, sonst aber auch Armut weiterhin bringt. Und genauso dieses Konzept, dass du nicht einfach nur munter drauf losbaust, sondern dass du immer auch so einen Negativteil mitverwalten musst und im Blick behalten musst, das mag ich in Spielen insgesamt sehr gerne. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Agricola gerne, weil man ernähren muss. Ich weiß, dass es viele nicht so gerne mögen, weil das so Stress macht. Ne? Man kann nicht so schön drauf losbauen. Man muss immer wieder auch angeln gehen und Essen holen. Ich mag das genau deswegen. Ich mag genau diese Begrenzung, dass man nicht einfach alles machen kann und es ist immer nur positiv, sondern dass du auch so ein bisschen managen musst, dass da sich Minuspunkte im Grenzen halten.
Ich bin einer der Leute, die bei der Spieleschmiede damit eingestiegen sind.
Ah.
Das war 2023 eine Kampagne und dann wieder ausgestiegen ist.
Ah.
Aber frag mich nicht, warum. Ich kann jetzt bis heute noch nicht sagen. Eigentlich macht das alles das, was ich möchte. Wenn ich dich auch richtig verstanden habe, setzt jetzt so thematisch ein nach dem großen Feuer von London 1666, alles kaputt und du baust es wieder auf und du hast in Wirtschaftsspiele im Prinzip dran. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum ich wieder aus diesem Förderstatus ausgestiegen bin. Keine Ahnung, aber ich bin da natürlich jetzt mit mir im Unklaren, ob ich da nicht noch irgendwie versuche, dann die Finger dran zu bekommen, wenn es dann in Deutschland lokalisiert wurde.
Also sogar ich überlege, ob ich es mir nochmal auf Deutsch zulege. Ich habe die englische Version. Da steht auch nicht viel drauf und mittlerweile können bei mir in der Familie auch alle, glaube ich, genug Englisch, dass man das spielen könnte. Aber es senkt halt die Schwelle für Mitspieler, ne? Wenn du sagen kannst, ne, das ist ein deutsches Spiel. Ne? Das, auch wenn da nicht viel Text drauf ist, das macht es gleich leichter.
Ja, das ist halt tatsächlich eine irrationale Sperre. Ne? Wenn du auch sagst, mach dir gar keine Gedanken, das Material ist spielneutral, gar kein Problem, ich erkläre die Regeln auf Deutsch, aber es ist tatsächlich immer noch eine Hemmschwelle, die überwunden werden muss, dann zu sagen, du, das ist ein englischsprachiges Spiel oder ganz extrem ist es bei französischsprachigen Spielen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber selbst ich spiele sie nicht gerne, obwohl ich sie dann zu Hause habe. Komisch, ne? Ist nur in unseren Köpfen.
Also London war ein Spiel, das kannte ich vorher tatsächlich nur von einem T-Shirt. Es gab bei, wie heißt die Seite nochmal, meeple.info, glaube ich, da wo es diese ganzen Boardgame-T-Shirts und so weiter gibt, gab es ein T-Shirt und dieses T-Shirt hat zwei Leidenschaften von mir vereint, einmal Brettspiele und Heavy Metal. Und es gab ein T-Shirt wie so ein Bandshirt halt bedruckt, die Paralysis Analysis Tour, fand ich großartig und unter anderem war da auch in so einer Metal-Schrift halt London und dann war da Istanbul und wie sie alle heißen und ich habe dann erst geguckt, was ist dieses East London eigentlich, weil ich kann das vorher überhaupt nicht. So, und das ist ja von, ja, Martin Wallace ist ja spätestens seit Brass, der hat auch einige andere Klopper gemacht, bekannt, und London war mir überhaupt gar kein Begriff. Also das so viel, das ist meine London-Erfahrung.
Ja.
So. Vom T-Shirt halt, aber nie gespielt.
Siehst du, aber das T-Shirt kannte ich zum Beispiel noch nicht.
Siehst du.
Ja, ich kenn's nicht. Können wir kurz machen.
Okay. Ich mach mal ein Foto vom T-Shirt und poste auf Instagram. Das ist eine gute Idee.
Ja, Männers, dann sind wir jetzt am Ende der 6 Spiele, die wir uns gegenseitig vorstellen wollten. Und wir machen das nochmal in der Regel in so einem Kurzdurchlauf, damit die Spiele noch einmal ins Bewusstsein kommen, weil wir danach versuchen, auch nochmal so ein Chakvisel zu finden, eben ein Spiel, das aus dieser Reihe besonders von uns hervorgehoben wird, von dem wir sagen, unter diesem Aspekt, dass es eben so ein Hidden Gem ist, würden wir das besonders positiv herausheben. Deswegen hier noch einmal ganz schnell die 6 Spiele, mit denen wir angefangen haben, die wir vorgestellt haben, und Daniel fängt an.
Ja, ich habe Castle Panic vorgestellt und Robot Quest Arena.
Nach Castle Panic kam ich mit Q.
Dann habe ich 878 Angriff auf England vorgestellt.
Ich habe euch kurz Noctiluca, die lumineszierenden Glühwürmchen, vorgestellt.
Und mit London habe ich abgeschlossen.
Ja, was meint ihr? Können wir uns auf ein Spiel einigen, das wir als so besonders hervorheben möchten, dass es die Auszeichnung Chakvisel verdient?
Für einen Hidden Gem, ne?
Genau, für Hidden Gems, genau.
Ich hätte einen Kandidaten, ja, den ich da in der Runde am ehesten sehen würde.
Und der wäre?
Der wäre Noctiluca. Zum einen, weil die Würfel wie Gems aussehen. und weil wir tatsächlich ja auch, weil wir zu dritt was drüber sagen konnten. Das war nochmal so ein wichtiger Punkt. Und weil es vielleicht so dieses Kriterium von, also tatsächlich habe ich auch gemerkt, ja stimmt, warum redet da eigentlich keiner drüber? Ne? Champ Phillips ist in aller Munde. Ne? Solange er irgendwas mit irgendwelchen Landstrichen macht, wird alles runtergespielt, blind gekauft. Aber irgendwie passiert das da nicht. Ne? Ich hatte auch wirklich zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, noch nichts davon gehört. Also ich könnte mich damit sehr gut anfreunden.
Ja, da wäre ich natürlich total dabei, nicht nur, weil ich es vorgestellt habe, sondern weil ich halt auch wirklich finde, es ist ein sehr spielbares und angenehmes und runterchilliges Spiel, definitiv. Daniel, JD, wenn ihr Daumen nach oben geben könnt, dann hätten wir ein Jacques Wiesel.
Also ich kann ja keinen Daumen nach oben geben, weil ich es noch nicht kenne, aber ja, unter der Bedingung, dass es mir beim Weiterspielen wieder vorgestellt wird, würde ich dann auch den Daumen schon mal provisorisch schon mal geben, ja.
Naja, dann haben wir doch jetzt schon mal ein ganz volles Programm für Weiterspielen und ein Schackwiesel. Oh ja, das freut mich total. In der letzten Folge hatten wir ja keins und auch heute waren die Hidden Gems tatsächlich sehr hidden. Ihr habt das gemerkt, also zumindest mal ich habe ganz wenig Kenntnis über diese Spiele gehabt, denn es sind tatsächlich dann doch so Spiele, die bei euch allen im Herzen gesteckt haben. Das nutzen wir noch einmal ganz kurz, um auf die Herzenswerbung zurückzukommen und hört euch nochmal diesen Einspieler an von unserem lieben Freund Tobias Spielraum, der jetzt auch eben einen Spieletreff in Hessen gegründet hat.
Lieber JD und lieber Olli, hier ist Tobi. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit zu Mach mal Werbung. Und Jacques Wiesel wäre mir auch ganz lieb gewesen und ich bin euch sehr dankbar für die Reichweite, die ihr mir hier gerade zur Verfügung stellt. Und dann fange ich gleich an, über den Spieletreff zu sprechen. Ich habe mir gedacht, und da ist der Name Programm, wir geben Spielen einen Raum und deswegen nennt sich das ganze Konzept Spielraum. Und wir treffen uns darunter jeden Montag 20 Uhr im Pfarrsaal St. Raphael in der Gemeinde Wettenberg, genauer gesagt im Ortsteil Wismar. So, und falls das böhmische Dörfer waren und Kuttenberg gar nicht drin vorkam, dann ergänze ich noch, dass sich das Ganze in unmittelbarer Nähe der Stadt Gießen im Norden von Gießen befindet. Wir haben keinen Präsenzbestand, deswegen darf jeder mitbringen, was er mitbringen möchte, was man so an einem Abend zu spielen schafft. Und bisher konnten wir noch jeden Wunsch erfüllen. Und wenn du selber ein Spiel hast, was du mitbringen möchtest, ist das natürlich genauso drin, wie einfach anzufragen, wer hat das, wer hat jenes. Das läuft momentan über den Instagram-Account Spielraum zusammen. Spiel mit einer 3 und Raum mit einer 4 statt dem E und dem A. Ich glaube, du weißt schon, wie ich es meine. Und weil das Ganze unterstützt wird vom Familienzentrum Anni, werden wir am 27. April, das ist ein Samstag, einen Familienspieletag veranstalten. Der findet von 11 bis 18 Uhr in gleichen Räumlichkeiten statt. Und je nach Wetter wird es nicht nur drin, sondern auch draußen Spiele im Angebot geben. Dafür lade ich hiermit schon mal herzlich ein. Wenn du Interesse hast, wenn du aus der Nähe kommst oder wenn du auf der Durchreise bist und meinst, Mensch, der Montagabend 20 Uhr, das passt doch perfekt, dann melde dich gern. JD und Olli werden wahrscheinlich noch verlinken können. Ansonsten sage ich es ja einfach nochmal, Spielraum auf Instagram, da findet ihr mich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem Podcast. Euer Tobi.
Lieber Tobias, wir hoffen, dass dieser Spieletreff gut angenommen wird. Wir wissen, was du für ein großartiger Gastgeber bist und für ein herzenslieber Mensch. Leute, die nicht in den Spielraum kommen, die haben tatsächlich etwas verpasst.
Und auch das Logo ist schön. Das muss ich nochmal sagen. Es ist ein relativ neues Logo.
Daniel und Ingo, wir haben verschiedene Spiele und mit euch möchten wir noch einmal Toppi Toppi spielen. Ein Spiel, das angelehnt ist an die alte Dalli Dalli Quizreihe mit Hans Rosenthal. Ein Assoziationsspiel, bei dem ihr abwechselnd immer einen Begriff rausbrüllt, der euch eben genau zu dieser übergeordneten Fragestellung einfällt. Die aktuellen Rekordhalter sind die beiden Stefans von den anonymen Ludoholikern, die 16 Spiele mit Science-Fiction Thema aufgezählt haben. Und hinterher, als die Aufnahme vorbei war, haben sie noch weitergemacht und haben diese Liste auf ungefähr 82 erweitert. Aber ihr habt natürlich nur eine Minute Zeit.
Kein Druck.
Gnadenlos wird die Uhr runterticken, nämlich eine ganze Minute. Und am Schluss wird euch ein hässlicher Klingelton aus eurer Konzentration rausreißen. Und wenn ihr bereit seid, dann geht's los. Und euer Thema ist natürlich angemessen für diese Serie Formen und Typen von Edelsteinen. Toppi, Toppi.
Diamant.
Rubin.
Amethyst.
Wir kommen nicht auf die 16, Ingo, das wird an mir liegen. Saphir.
Smaragd.
Scheiße.
Das ist, glaube ich, kein Edelstein, was du sagtest.
Wenn man es genug presst, schon. Warum Edelsteine? Warum kein Brettspielthema? Was hier los ist?
Ja, weil es euer Thema war, das ihr euch ausgesucht habt.
Ach so, die Edelsteine haben wir. Na gut. Was gibt es denn noch für Edelsteine? Ich gehe jetzt alle Fantasy-Spiele durch, wo es irgendwelche Edelsteine gibt. Mir fällt nichts ein. Was ist denn das Blaue bei Splendor? Blauer Amethyst. Rubin. Amethyst war wahrscheinlich, ne? Ach du Scheiße, es tut mir sehr leid, Ingo.
Das macht nichts.
Beeindruckend auf eine Anti-Art.
Ja. Mal gucken, ob das noch einer unterbieten kann.
Wenn ich das jetzt richtig sehe, hat Daniel ganz schön viel Schweiß auf der Stirn.
Wobei ich finde, Olli, schlimmer geht immer. Wir hätten auch Brettspiele mit Diamanten und Edelstein-Thematik wählen können.
Ja, ich hatte das. Die Erwartung, dass das floppen würde und dachte, die normale Nennung von Edelsteinen, wie zum Beispiel Rosenquarz oder Pyrit oder Furunkel.
Aber Pyrit ist doch ein Metall, oder?
Ich habe doch gar keine Ahnung. Okay.
Ab hier hört der Bildungsauftrag auf. Bitte nicht mehr hin.
Hätten wir das gewusst, hätten wir ja irgendwas sagen können.
Ja. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir mit euch. Und,
hatten wir. Vielen Dank.
Ja, es war eine tolle Aufnahme.
Ein großartiger Zeit mit euch. Und ganz am Schluss haben wir noch ein Ritual, das wir gemeinsam pflegen, nämlich wir zählen runter bis zum Wumms. Und JD, ich erkläre dir nochmal, wie es ist mit 4 Personen.
Oh je, ich muss zuhören und konzentrieren, ne?
Wir zählen, du sagst Wumms.
Was?
Okay. Was? Daniel, ja. Fang doch an.
Was muss ich sagen? Die 4?
Das kommt, wenn man nicht zu den Proben kommt. Das kommt, wenn man nicht zu den Proben kommt. Und der kriegt jetzt keinen anderen Anzahl, oder was? Und ich darf mir den ganzen Scheiß hier anhören.
Okay. Noch schlechter als Edelsteine kann Daniel die Zahlen von 3 bis 1.
3, 2, 1, Wumms. Okay, na gut. Er hätte ja auch 4, 3, 1, 4, 3, 2, 1, Wumms. Also, du weißt schon. Okay. 3.
2.
1.
Wumms!